Heute sprechen wir bei Air to the Empire über Retro Games, darüber, wie sich Videospiele in den letzten 25 Jahren verändert haben und warum es sich heute noch lohnt, seine alten Nintendo-Konsolen aus dem Keller zu holen. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Air to the Empire Podcasts. Mein Name ist Tom und wie im Opener angekündigt, sprechen wir heute über alte Videospiele, die größtenteils auf Nintendo-Konsolen erschienen sind. Natürlich spreche ich nicht allein über dieses Thema. Mit mir auf der Brücke der Chimäre ist der Mann, den ich auch gerne als den bunten Wookie der deutschen Star Wars Community bezeichne. Man kennt ihn aus diversen Podcasts, man kennt ihn von der X-Wing-Platte und ich habe mir sagen lassen, dass er in den letzten Monaten auch den ein oder anderen Cosplayer interviewt hat. Hallo Dennis.
Hallo Tom. Ja, supi. Danke für dieses großartige Intro.
Dennis ist heute aber nicht der einzige Mitpodcaster hier an Bord. Wir haben nämlich auch wieder tolle Gäste eingeladen. Begrüßt mit uns Ruben und Flo vom Big N Club. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hallo zusammen.
Ja, und danke für die Einladung. Das, glaube ich, freut uns beide doch ganz sehr, weil, ja.
Dich am Ende wahrscheinlich mehr für mich.
Ja, also in einem Star Wars Podcast zu sein, das hätte ich mir so vor einem Jahr noch gar nicht erträumen lassen können. Deshalb freut mich sehr.
Ja, Jungs, cool, das klingt doch alles schon mal sehr gut. Für die, die euch jetzt noch nicht kennen und denen der Big N Club vielleicht auch kein Begriff ist, stellt euch doch mal kurz vor und vielleicht erklärt ihr auch gleich, was der Big N Club ist und was ihr
ja,
da so macht.
Willst du dann das Magazin erklären und ich den Podcast?
Gerne.
Dann haben wir Arbeitsteilung.
Also ne?
Alter vor Schönheit. Nee, fang du an, damit das Magazin auch erst als erst kommt.
Okay, dann fange ich das Ganze an. Ich habe jetzt, sag ich mal, noch so diesen Sonderstatus, weil ich nämlich mit unter anderem auch einer der Gründungsmitglieder vom Big End Club bin. Unser lieber Vorstand, der Patrick, ist mittlerweile auch seit einigen Jahren ein guter Freund von mir, hatte schon seit Jahren eigentlich den Traum, so ein bisschen diese Club-Nintendo-Zeiten ein bisschen wieder aufleben zu lassen.
Cool.
Und hat halt schon so seit längerem so diese Misere, Printmagazine, gibt es heutzutage eigentlich nichts mehr wirklich Gescheites auf dem Markt. Und er hat halt den Wunsch, wie es ausschauen würde, hey, er hat da so eine Idee, er würde da gern wieder sowas groß ziehen, dementsprechend auch wieder Nintendo so ein bisschen zu seinen alten Zeiten so ein bisschen aufleben lassen. Und so ist der Big N Club quasi auch entstanden. Von uns gibt es momentan 6 Magazine plus Sonderausgabe. Kostenpunkt liegt bei 45 Euro im Jahr.
Das sind quasi. Also 6 Magazine plus 1 pro Jahr. Also genau. Wir haben ja schon ein paar mehr.
Ja, mittlerweile gibt es mehr.
Ich wollte gerade sagen, in meiner Sammlung sind mehr.
Die Mitgliedschaft beinhaltet quasi, eine Jahresmitgliedschaft beinhaltet 6 Magazine plus 1 Ausgabe. So. Berechtigt einen auch in dem Fall zu Zutritt zu unseren eigens ausgerichteten Community-Events, der jetzt auch mit der nächste quasi direkt vor der Tür steht. Genau. Ruben, habe ich was vergessen?
Ja, eins hast du auf jeden Fall vergessen. Man kriegt einen Clubausweis.
Einen Clubausweis. Die ganzen Goodies.
Hey, das ist tatsächlich. das ist tatsächlich bei den Mitgliedern ganz wichtig. Also, wenn wir dann teilweise auch auf Events sind, zum Beispiel haben wir auch ein Collab mit den Next Heroes im Saarland, wo wir auch immer auf der RetroCon Saar, die zweimal im Jahr stattfindet, auch immer mit einem Stand vertreten sein dürfen. Und da kommen tatsächlich Mitglieder, die ihre Ausweise in den Geldbeuteln jeden Tag mittragen, weil sie sagen, früher hatten wir unsere Clubausweise auch immer im Geldbeutel und die tragen den tatsächlich immer bei sich und das ist ja auch eigentlich eine total schöne Sache, auch für uns halt, die halt das Magazin gestalten und auch schreiben und man kann natürlich auch in der Hinsicht sagen, wir sind auf Vereinsbasis gegründet, also halt die 45 Euro zum Beispiel sind rein für die Kosten für Druck und Versand vor allem reserviert sozusagen, weil ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, Papier ist aktuell oder gedrucktes Papier ist aktuell ganz schön teuer und deshalb, dass man so nicht denkt, also wir sind keine Firma oder ähnliches, sondern sind wirklich ein reiner Verein. Alle Mitglieder machen es auch ehrenamtlich, also wir schreiben, wir podcasten und machen diese ganzen Sachen wirklich rein in der Freizeit. Und die Mitglieder können auch mitentscheiden, zum Beispiel auf was sie Lust haben, beziehungsweise wenn sie vielleicht coole Ideen haben, kommen die nicht nur in den Magazinen, sondern ja, wird auch, wenn möglich, auch umgesetzt. Und ja, wir sind so bei gut 800 Mitgliedern auch aktuell. Also da sind wir auch sehr stolz drauf, dass sich jetzt seit 22, wo es halt sozusagen losging mit den Magazinen, doch eine richtig tolle Community ja zusammengefunden hat. Ich selbst darf mich Redakteur nennen im Magazin, also bin weitestgehend für Reviews abgestellt, vor allem im Retro-Bereich, weil ich den durch meinen Sammlungswahnsinn natürlich da auch ganz gut bedienen kann. Und wir hatten dann auch mit dem lieben Micha, also Grüße an den lieben Micha, der nicht zum Podcast gekommen ist, weil er absolut keine Ahnung von Star Wars hat und auch den Spielen. Deshalb wäre er ein sehr stiller Gast hier gewesen. Da hatten wir dann die Idee, dass wir unter dem Big N-Label, sagen wir mal, auch ehrenamtlich natürlich Podcast-Konzept rausbringen, im Prinzip auf zwei Formaten. Einmal die Couchkorb, wo wir zu zweit einfach ein bisschen labern über das, was aktuell passiert, was wir spielen, und alle 2 Monate sozusagen oder im Wechsel jeden Monat auch den großen Big N Podcast, wo wir auch mit Gästen über größere Themen zum Beispiel reden. Und da ist jetzt auch, da sind wir auch sehr froh drum, seit einigen Monaten auch der liebe Fabi und der Domme aus der Redaktion dazugekommen, die mit ihren eigenen beiden Formaten auch noch was dazu steuern, sodass wir tatsächlich die Möglichkeit jetzt haben, 2 Podcasts pro Monat anbieten zu können, weil das kennt ihr ja sicherlich auch, man braucht auch ein bisschen Zeit für Podcasts so ganz nebenbei, neben Arbeit und Familie und ähnliches. Und da hätten wir 2 tatsächlich nur pro Monat einen geschafft. Und da sind wir total froh, dass die beiden Jungs uns da, dass wir jetzt als Viererteam sozusagen die Hörer einfach noch mehr Content bringen können. Und ja, das so viel zu meiner Sache. Und ich glaube, Flo hat auch soweit hoffentlich alles erzählt. Es sei denn, ihr könnt uns als teilweise Mitglieder auch noch was zu sagen, was wir vergessen haben.
Ja, ich bin ja auch schon seit einer Weile Mitglied beim Big N Club und was das Magazin angeht, kann ich sagen, also ich habe ja auch Drucker gelernt und arbeite auch immer noch in der Branche und da könnten sich manche Verlage mal
Das Seite
eine Scheibe
rausreißen, meinst
abschneiden von der Qualität, dass man genau eine Seite rausreißen.
Und dann eine Pfeife rauchen,
Genau, das ist echt so, wie man sich es
ne?
eigentlich wünscht. Also das ist ganz großes Kino, finde
Das
ich.
freut uns sehr, danke.
Als jemand, der mit Printmagazinen und noch und so weiter noch was anfangen kann. Und den Podcast schalte ich auch immer ein. Also wer sich für Nintendo interessiert, der ist da, glaube ich, gut aufgehoben.
Das freut uns, danke.
Ja, als ich Ruben gefragt habe, ob er Interesse hätte mitzumachen, hat er mir gleich ein tolles Bild geschickt von seinem kleinen Star Wars-Schrein in seinem Gaming Room. Da wusste ich sofort, ich bin auf den richtigen Mann gestoßen. Ja, der Micha hatte keine Zeit, das heißt, oder hat sich nicht als kompetent genug erachtet, hast du schon angesprochen, aber dafür haben wir jetzt den
Ja,
Flo mit
das hat er
dabei.
auch so wortwörtlich gesagt. Aber ich bin tatsächlich auch Star Wars-Fan seit der ersten Stunde, also seit den Originalen von Kind auf. Es gehört wie bei euch dann wahrscheinlich auch einfach zum Leben, zum Hobby, und da durften Filme und Spiele natürlich auch nicht fehlen, von Kindheit bis heute.
Genau, deswegen dachte ich, das wäre doch mal ein tolles Podcast-Thema, solche Spiele mal zu besprechen. Und ja, ein Alleinstellungsmerkmal der Nintendo-Spiele ist ja, dass sie wirklich größtenteils exklusiv sind. Also nicht alle Spiele, die wir heute besprechen, sind 100% exklusiv, aber schon einige davon. Und ich habe mir gedacht, wir gehen das einfach mal chronologisch durch. Wir starten irgendwo in den 80er Jahren beim NES, respektive beim Famicom, der ja dann nur in Japan erschienen ist. Und schauen uns dann mal die Super Nintendo-Spiele im Anschluss an, N64, und dann enden wir mit dem GameCube, weil danach war die Exklusivität dann nicht mehr so gegeben, wie das früher mal war. Sollen wir gleich einsteigen mit
Ich
Lichtgeschwindigkeit?
halte mich fest.
Okay, los geht's. Der erste Titel, den wir heute besprechen wollen, ist wie gesagt fürs NES. Und da haben wir im Vorhinein schon überlegt, okay, können wir da überhaupt viel dazu sagen? Also ich und Flo können nicht so viel dazu sagen, weil wir schon festgestellt haben, wir sind ein bisschen jünger als der Rest, beziehungsweise Ruben hat einfach wahnsinnig früh schon, wahrscheinlich mit 3,5 schon vor dem NES gesessen und solche Spiele gespielt. Wir starten mit dem Titel Star Wars. ein Action-Plattformer von Lucas Games und Beam Software. Ganz lustiger Fun-Fact, damals hieß die Firma noch Lucas Games, ja, und nicht wie später Lucas Arts. Es erschien in Japan und Nordamerika 1991, in der EU dann ein Jahr später. Und wenn sich jetzt der eine oder andere fragt, ja, fürs NES, ich habe das aber auch für den Game Boy gespielt und fürs Game Gear gab es das dann auch und fürs Master System auch. Also das ist eigentlich, ganz groß ist eigentlich dasselbe Spiel auf vier verschiedenen Plattformen erschienen. Wir machen jetzt aber exklusiv Nintendo, deswegen sprechen wir über diese Version des Spiels. Ja, habt ihr schon mal Gedanken dazu, zu einem Spiel, bevor ich jetzt weiterrede?
Ja, also ich kenne tatsächlich weitestgehend nur die Gameboy-Version, die ich dann auch, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall bei mir ja im Kinderzimmer hatte. Die NES-Version kam erst später aus der Sammlungsriege hinzu, aber wie du auch gesagt hast, es ist an sich das gleiche Spiel. Die NES-Version ist natürlich auch dank Farbe auch das hübschere Spiel und spielt sich auch ein bisschen flüssiger einfach, weil halt die Hardware da ein bisschen mehr mitmachen konnte. Und ja, ich, sagen wir so, ich hab's versucht durchzuspielen und als Kind ging's nicht.
Ich fühle das sehr.
Also, ja, ich hab's jetzt in der Vorbereitung auch nochmal angefasst und
also später ist schon hart.
Tut ja schon weh, das Spiel. Ja, also da muss man schon echt Nostalgie und viel Ausdauer haben, um das nochmal richtig durchzurocken.
Ja, Dennis, das war so eins der Spiele, wenn ich das jetzt sage, werden es die meisten wahrscheinlich nicht wissen, weil wir schon auch viele junge Zuhörer auch haben, aber ich habe mir das damals aus der Videothek ausgeliehen. Also das war so die Zeit, da konnte man noch irgendwo hingehen in den Laden.
Das Wochenende. Ins,
genau, genau. Und ich habe mir das damals für den Nintendo ausgeliehen und ich habe es natürlich nicht durchgespielt, weil es einfach so bockschwer war. Dieses Spiel hat einfach so ein Impact, den man schon in den ersten 10 Minuten für den Rest des Spiels aufbauen kann. Ich gebe nur mal ein ganz kurzes Beispiel. Man muss am Anfang, ist man natürlich auf Tatooine unterwegs und muss da Ben Kenobi finden. Man muss R2-D2 finden und man kann in verschiedenen Höhlen auch Schilde sammeln, die halt später relevant werden für Missionen mit dem Millennium Falcon. Und wenn man die nicht gefunden hat oder nicht gesammelt hat, dann hat man dieses Spiel einfach nicht schaffen können. Und das, ja. Ruben, ich glaube, da bist du wahrscheinlich auf meiner Seite. Das hat man halt einfach damals nicht bedacht.
Nee, das habe ich nämlich nie gemacht früher, weil ich es nicht wusste.
Ja, eben.
Und dann war das halt sozusagen, das war dann halt der Softlock. Du kamst einfach. Also da, es war so immens schwer ohne die Schilde, dass du konntest es eigentlich gar nicht schaffen. Also ich wüsste nicht, wie es machbar wäre. Und erst durch ja die tolle Erfindung des Internet, was nicht mit 56K-Modem lief, kam man dann auch mal durch Walkthroughs auf die Idee, ach Moment, du musst wirklich eigentlich in alle Höhlen, du musst überall rein, um diese blöden Schilde für mehrere Levels später, weil du musst ja erstmal durch Tatooine, du musst durch die blöde Bar durch, die Bar, die dich auch völlig vernichtet eigentlich, schmeißt dich mit Gegnern zu. Und dann erst später, wenn du aus Tatooine im Prinzip fliehst, erst dann dein Machen aus den ersten oder aus dem ersten Gebiet im Prinzip erst du dann siehst. Und das hat ja keiner erklärt. Also ich habe das Spiel auch in OVP, es steht nicht in der Anleitung.
Ja, also, das ist halt wirklich das Problem, ja. Und das Lustige ist, man kann halt in diesem Spiel auch trotzdem Dinge überspringen, weil du kannst zum Beispiel auch Tatooine verlassen, ohne Obi-Wan Kenobi mitgenommen zu haben. Ja. Dann hast du den Nachteil, du hast halt kein Lichtschwert. Ja. Also du kriegst halt dann auch das Lichtschwert, was sehr stark ist, aber auch unglaublich schwer zu steuern, meines Erachtens nach. Also
das ist wie so ein Brotmesser, ne?
Also, ja, genau.
Du hast keine Reichweite, aber zerpflückst alles damit. Aber wenn 50 Stormtrooper dich zuschießen, was willst du machen?
Das stimmt. Also ich glaube, wir sind uns einig, ein sehr, sehr schwerer Plattformer.
Aber ein schöner Plattformer. Also ich fand, es sah gut aus und es hat sich durch das Theme natürlich super angehört. Also technisch war das wirklich toll für die Zeit.
Ja, ne? Absolut. Also es hat viel Spaß gemacht. Also retrospektiv betrachtet würde ich sagen, ich hatte Höllenqualen erlitten. Wenn ich jetzt heute, ich meine, ich habe im Vorfeld das Spiel jetzt auch einfach nochmal angeworfen und habe gesagt, ach krass, Es ist halt sehr viel Springerei, auch sehr viel genaue Springerei. Manchmal sind die Levelabschnitte so riesig, man weiß gar nicht, wo man jetzt genau hin muss. Todesstern zum Beispiel, wenn man dann Leia befreien muss. Also bis man die gefunden hat in diesem ganzen Zellentrakt, das ist halt nicht so schön irgendwie sortiert. Nein, dann musst du halt nach links, dann musst du ganz oben nach rechts und dann musst du wieder ganz nach links und dann irgendwo weit runter. Und dann hast du Leia gefunden, dann musst du übrigens wieder zurück, weil du musst irgendwie wieder zum Falken kommen. Also ist schon ein harter Brocken. Damals für die ganz hartgesottenen. Ich glaube, in Japan war es sogar vom Aufbau ein Ticken anders, sogar noch ein Ticken schwerer,
Es war ein
weil
komplett
sie.
anderes Spiel tatsächlich. Die Famicom-Version von Star Wars, ich hatte sie mal in der Hand und habe sie auch mal gespielt, ist ein komplett anderes Spiel und es ist noch schwerer. Also, du hast drei Leben und das war's. Und das Spiel, also man hat so das Gefühl, das waren noch komplett andere Entwickler tatsächlich für die Famicom-Version. Und da merkt man den japanischen Vibe, weil du kämpfst schon in dem Sandcrawler, kämpfst du gegen Darth Vader. Und wenn du ihn besiegt hast, verwandelt er sich aber in einen, keine Ahnung, in
In so
irgendein
ein
Tier.
Sandmonster
Ja,
irgendwas, gell?
also
Ja.
es ist ein total weirdes Ding. Es ist bei Sammlern beliebt, weil es einfach, wir haben es ohne das Internet ja nie richtig erfahren, dass es noch ein NES-Spiel gab. Das kam dann später alles sozusagen auch durch YouTuber wie natürlich den Angry Video Game Nerd zum Beispiel, der das der auch mal aufgefasst hat
Oh
und
ja.
da viel oder gar keinen Spaß mit gehabt hat. Ich glaube, es ist sogar von Namco sogar gepublished wenigstens. Und ja, ist so ein kleines Kuriosum, aber ist für den westlichen Spieler, also das hätten sie nicht rausbringen können, das war zu viel.
Nee, definitiv nicht.
Okay, also da hatten die Japaner dann recht, dass die westliche Welt so
Ja,
verweichlicht ist und sich
wir
da
waren
nicht
nicht
durchkämpfen
bereit.
kann.
Nein.
Interessanter Fun Fact von dir, weil jetzt weiß ich bin ja nächstes Jahr wahrscheinlich in Japan auf der Star Wars Celebration und da halte ich mal die Augen offen danach, auch wenn ich kein Famicom habe. Vielleicht nehme ich mir da auch gleich einen mit.
Fürs Regal ist es schön. Es hat auch ein schönes Cover und es ist nicht so überteuert.
Cool, das hört man gern. Ja.
Also, wenn du in Tokio sein solltest, ein bisschen Akihabara rumrennen, normalerweise findest du das in einem Laden da. Das ist gar kein Problem.
Willst du auch eins, Dennis?
Klar, wenn's preislich angenehm ist, bring gerne mit.
Okay, gut. Das machen wir dann nächstes Jahr aus. Ja, der Leidensweg hat da aber noch nicht aufgehört. Fürs NES ist noch ein Titel, Star Wars Titel erschienen, diesmal einfach mit dem Namen Star Wars: The Empire Strikes Back, genau derselbe Titel wie vom Film quasi, diesmal auch wieder von Lucas Games und Sculptured Software, ist dann ein Jahr später, 92, rausgekommen, diesmal auch in allen Bereichen der Welt gleichzeitig, Japan, Nordamerika und EU, und war im Prinzip auch ein sehr schweres Spiel, oder? Hat sich nicht viel genommen wahrscheinlich. Was ich ganz interessant fand, dass das Studio wurde dann später von Acclaim aufgekauft und umbenannt in Iguana West und naja, kurzum, es sind dieselben Leute, die dann Doom und Mortal Kombat für den Super Nintendo gemacht haben. Ja, also das sagt vielleicht schon einiges aus, warum das Spiel so schwer ist.
Sie haben auf jeden Fall gelernt. Das Empire Strikes Back auf dem NES ist, glaube ich, von allen Spielen, die wir heute besprechen, glaube ich, das mit Abstand schlechteste. Es ist wirklich, also das Ding
Oh ja.
zerpflückt dich schon im ersten Level. Es ist unbespielbar eigentlich, also weil sie haben das komplette Steuerungskonzept geändert. Es ist nicht vergleichbar mit dem Vorgänger und ich finde es abnormal. Also es ist einfach zu viel. Es ist auch schlecht designt. Sie haben zwar versucht, sogar Audio, also Sprachaudio reinzubringen, aber wir sind ja auf dem NES in einer Qualität, die, also ihr müsst es gehört haben, um es zu verstehen. Ihr versteht nichts. Es ist Gekrächze in Kombination mit dem schlechten Spiel eigentlich
Ja.
nur was für Sammler heutzutage. Also.
Na schau, da hat sich's doch schon mal rentiert, dich anzuhören, Ruben. Ich wollte mir das Spiel nämlich gern kaufen, aber ich habe es dann nicht eingesehen, 50, 60, 70 Euro dafür hinzulegen.
Es ist ein bisschen preisig.
Ja, weil es aber auch einfach ein Spiel ist, da ist halt die Lizenz nochmal ganz anders auch gewertet worden damals, weil es nun mal nach dem Erfolg von Star Wars mit Empire Strikes Back natürlich einfach diese Fortsetzung gab. Und hier ist es aber so, da, wir hatten vorhin noch von der Game Boy oder vom Game Boy Ableger gesprochen, der ist auch fast 1:1 identisch. Hier habe ich es erst auf dem Game Boy gespielt und dann später auf dem NES. Und ja, es ist halt bockschwer auch hier wieder, weil es einfach, du hast es Ruben gerade richtig gesagt, die Steuerung einfach auch nicht anders zulässt. Man hat relativ zu Beginn, man ist halt erstmal auf Hoth unterwegs, auf seinem Towntown, und das sieht ja auch alles doch ganz nett aus und irgendwie ganz, ganz schön. Dann kommt eine erste Zwischensequenz oder eine erste Sprachsequenz, dann hört man Luke und dann denkst du, was hat er gerade gesagt? War das Obi-Wan, der Luke gesagt hat? Das war wirklich großes Kino. Und das Spiel hat halt einen ganz großen Nachteil gehabt, weil es sehr hohe Ebenen hat. Also die Level sind sehr breit gefächert, sehr breit aufgebaut, aber sie haben sehr hohe Fallebenen. Und wenn du halt zu tief fällst, das ist ja bei Nintendo-Spielen schon immer so der Fall gewesen, dann bist du halt einfach gleich draufgegangen. Du hast eine begrenzte Anzahl an Leben gehabt. Ich glaube, du hast ein Continue gehabt und konntest dann weiterspielen auch nochmal. Aber das war halt wirklich ultra schwer. Und du musstest halt eigentlich in jedem Level jedes Eck dir durchsuchen, weil es gab Machtfähigkeiten, das Spiel hat das erste Mal auch dann mit Erweiterungen gespielt, dass du halt besser angreifen kannst, ich glaube auch besser schießen kannst, höher springen konntest du immer, es gab den Duck Jump, den kennt man ja auch so aus den alten Spielen, wenn man lange nach unten drückt, dann fängt man an zu blinken und dann springt man plötzlich hoch, also das war schon irgendwie ganz cool, aber das Spiel hat wirklich sehr, es hat es einem sehr, sehr schwer gemacht, also und vor allem, ich sag mal, wenn man halt Star Wars kennt, dann ist das, was man da sieht, halt natürlich weit weg von jedem Film. Also wie viele Wampas Luke auf Hoth da platt macht, ist einfach gar nicht zu vergleichen. Also schwierig. Oder auch die ganzen Suchdroiden. Aber gerade nach hinten raus, also ich glaube, ich habe es in meiner Zeit, als ich es damals wirklich richtig gespielt habe, habe ich es nie über Dagobah hinaus geschafft. Und Dagobah hat mich immer, immer fertig gemacht. Also weil du hast halt nichts gesehen.
Ich auch. Ja, wie gesagt, Dagobah war das Level war auch viel zu vertraktet und auch die Sprungsachen waren so unübersichtlich, dass es halt nicht. Du hattest halt viele Lucky Jumps und sowas auswendig zu lernen, wann man wie springt. Also da bin ich ganz ehrlich, das schaffe ich heute auch gar nicht mehr. Da ist auch Dagobah war für mich der Film zu Ende im Prinzip in dem Spiel und ja. Ich habe Yoda, ich habe es nicht geschafft, das tut mir leid. Ich bin nicht bereit, als Jedi-Ritter in den dritten Teil zu gehen.
Und deshalb gab es den auch auf dem NES gar nicht mehr.
Ich glaube, da war es auch zu spät. Da haben sie gesagt, nee, komm, ey, wir machen 16-Bit, die 8-Bit, das funktioniert
ja,
nicht.
Also vor allem, ich möchte das nicht vorgreifen, wir sind ja 1992 in der Release-Zeit von Empire Strikes Back. Da gab es ja schon auch den Super Nintendo. Also da wurde ja schon auch neu entwickelt, aber da kommen wir ja wahrscheinlich jetzt zu.
Genau, das ist die perfekte Überleitung. Wir befinden uns immer noch im Jahr 1992 und fangen jetzt wieder von vorne an, nachdem wir schon bei Empire Strikes Back waren. Es kam nämlich der Titel Super Star Wars raus für das Super Nintendo 92 in Japan, Nordamerika, respektive ein Jahr später in der EU. Ich sag immer in der EU, aber ich meine natürlich im europäischen Raum. Ja. Dieses Spiel kam erstmal nur für den Super Nintendo. Viele, viele Jahre später kam es dann für die PlayStation 4 nochmal raus und auch für die PS Vita. Da hab's ich mir dann nochmal angeschaut, aber erzählt's keinem. Genau, Entwickler war immer noch Sculptured Software. Ich glaube, wir können auch gleich vorausgreifen, was das angeht. Diese Run-and-Gun-Reihe wurde fortgesetzt. Es gab quasi zu jedem Film ein Super Nintendo-Spiel. Immer in einem Jahr Abstand, 93, 94, kamen dann noch Empire Strikes Back und Return of the Jedi und haben das im Prinzip einfach fortgesetzt, dieses Spielsystem. Richtig?
Würde ich jetzt zustimmen, ja.
Habt ihr die gespielt? Also ich habe es jetzt auf der PS Vita, habe ich gerade gesagt, nochmal angespielt. Als Kind habe ich auch eins davon mal in die Finger bekommen. War das bei euch auch wieder so eine Videothekengeschichte? Flo, hast du es auch mal gespielt?
Ich muss zugeben, tatsächlich hat das bei mir mit Nintendo eigentlich so richtig. Ich meine, wir hatten damals ein NES. Die hatten wir zu Hause gehabt, wir hatten genau 4 Spiele.
Hey. Das war schon viele Spiele für manche Haushalte.
Ja, ja. Ja, aber eine davon war von der Family Edition, diese, wo auf dem Modul die drei
Ach
Spiele
so.
drauf waren, mit Super Mario,
Ah,
Tetris
und den
und Fußball.
Fußball, ja, auch schön.
Cool.
Ja. Aber das Fußball, das war mega. Nee, ne, SNES hat's zu uns leider nie in den Haushalt geschafft, aber ihr seid dabei, da habe ich mir im Vorfeld mal von den ganzen Games mal so sag ich mal, noch so die ganzen OVPs angeschaut. Das kommt mir irgendwie alles vertraut vor, aber ich habe keine Ahnung warum. Ich habe echt nicht. Also ich finde diesen Zusammenhang bei mir nicht. Woher mir diese Spiele so bekannt vorkommen? Bei mir hat das wirklich erst voll mit N64 gestartet. Aber dazu kommen wir, glaube ich, dann im späteren Verlauf noch.
Ja, so lange dauert es, glaube ich, nicht mehr. Aber weil du gerade gesagt hast, ihr hattet nur vier Spiele, vielleicht auch für die Jüngeren. Man muss sich vorstellen, damals hat so ein Spiel teilweise weit über 100 D-Mark gekostet. Also das war wahnsinnig viel Geld für uns damals. Ich glaube, es ging so bei 100 Mark los bis 150, 180 Mark, oder? Gehe ich da richtig?
N64-Spiele, die gingen ja je nachdem, also so ein Conker's Bad Fur Day hat 180 Mark gekostet.
Genau,
Das
ja.
war schon heftig.
Also ihr könnt ja mal zurückrechnen, was das jetzt inflationsbefreit heute in Euro wäre. Also ja, die lachen schon alle, die Jungs, weil die D-Mark war ja eine recht harte Währung, dafür ist sie ja bekannt gewesen. Also da könnt ihr sagen, das
Ja.
wird sich irgendwo in dem 400-Euro-Bereich
Ja,
bewegen, wahrscheinlich
also
sogar
mit
noch mehr.
180 Mark konnte man sich eigentlich schon ziemlich viel kaufen. Oder ein
Ja.
N64-Spiel.
Ja, aber wenn du heute mal guckst, was die Spiele heute so kosten,
Ja.
wir sind ja quasi wieder auf dem Weg dorthin.
Ja, natürlich muss man auch so fair sein und sagen, die Kosten für die Produktion sind natürlich, wenn man es auch inflationsbefreit ein bisschen gegenrechnet, sind immens gestiegen, weil so Entwicklerteams, die es heute in der Größe von 100, 200 Ubisoft macht ja gerne 400, 500, 600 Mann. Das gab es ja früher gar nicht. Da haben ja selbst große RPGs haben drei Leute gemacht. Und das war dann im Endeffekt dann schon viel. Ja, aber ich glaube, heutzutage muss man auch schon ein bisschen rechnen und entscheiden, okay, was kaufe ich mir jetzt direkt zum Start oder ich warte ein halbes Jahr, da kostet es nur die
Ja, und
Hälfte.
heute kostet ja auch eine Marke ganz viel, einen ganz, ganz anderen, hat einen ganz anderen Preis heutzutage.
Genau. Beim Super Nintendo, habt ihr noch was zu sagen dazu, zu den drei Spielen? Wie gesagt, das waren jetzt nicht mehr so Plattformer, sondern ich hätte jetzt eher so in die Richtung Run
Ja.
and Gun geschoben.
Ja, also ich habe sie alle drei gespielt, weil ich zu dem Zeitpunkt dann doch wirklich Star Wars, so ein kleiner Hardcore-Star Wars-Fan war, der sich da auch schon, da gab es ja auch, glaube ich, schon so Jugendmagazine, wo auch schon so Star Wars betitelt wurde und alles. Und ja, die Spiele habe ich gespielt und ich war sogar bei Super Star Wars irgendwann so auf dem Level, weil das war der einzige Teil von der Trilogie, sage ich mal, also von der 16-Bit Super Nintendo Trilogie, der keine Passwortfunktion hatte. Also Empire Strikes Back und Return of the Jedi hatte Passwörter. Das war sehr gut, denn alle drei Teile waren berüchtigt dafür, sehr schwer zu sein. Aber ich war in Super Star Wars irgendwann so gut, weil die Spiele waren ja früher nicht so extrem lange. Das hieße, man ha heißt im Prinzip, man hat die Spiele sehr oft immer neu gestartet und wurde mit der Zeit besser. Weshalb ich dann tatsächlich auf einem Level war, dass ich Super Star Wars dann eine Zeit lang auch tatsächlich ohne Lebensverlust komplett durchspielen konnte. Weil ich es halt immer wieder wiederholen musste, bis man stark genug war. Deshalb habe ich da eigentlich eine sehr schöne Erinnerung. Also hat tatsächlich so ein bisschen eher so, falls ihr das von der Arcade kennt, so ein Metal Slug Flair. Ne,
Kenne
also
ich ja.
wirklich eher Run and Gun. Gegner kommen auch immer an der gleichen Stelle, sodass du halt dir das theoretisch einprägen kannst. Und somit, wenn du die Muße dafür hast, das hatte ich halt früher als Kind noch, dass du da immer besser beziehungsweise halt besser drin warst. Und das war dann bei Empire Strikes Back und Return of the Jedi ein bisschen, auch wenn sie eigentlich noch schwerer waren, war es aber ein bisschen abgeschwächt, weil du konntest einfach aufhören und sagen, hey, ich habe jetzt ein Passwort. Da steige ich da wieder ein oder ich kann bestimmte Level üben im Prinzip. Also ich habe sie super in Erinnerung, weil sie waren grafisch absoluter Wahnsinn. Sie haben sehr viel, vor allem in den späteren Teilen, mit den technischen Möglichkeiten des Super Nintendo gespielt, mit Mode 7. Du hast sehr viele Fahrlevels, wo du entweder auf den Planeten selbst mit irgendeinem Gefährt fährst oder im Weltraum und durch Mode 7 und ähnliche Tricksereien, die sie hatten, haben sie vor allem technisch extrem viel tolle Sachen gemacht. Und dann, ich sag mal, dann hat man auch diesen immensen Schwierigkeitsgrad ein bisschen verziehen. Weil vielleicht der Dennis kennt bestimmt auch noch die Bosse. Da werden ja auch Memes draus gemacht. Die haben eine Lebensleiste, die für weitere Spiele reicht.
Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Also die Spiele selbst, alle drei, ich habe sie auch alle drei gespielt, auch mehrfach. Mir hat im Nachgang wirklich Return of the Jedi am besten gefallen, weil sie da halt wirklich eine ganze Menge schon gelernt hatten und das auch super umgesetzt haben. Ja. Super Star Wars war halt natürlich gerade am Anfang, man läuft halt mit Luke rum und nur Blaster am Anfang, bis man irgendwann mal das Lichtschwert bekommt, was auch gar nicht so stark ist in diesem Spiel, also anders wie jetzt auf der NES-Version, ist es beim SNES ein bisschen abgeschwächter, weil das Spiel halt genau auf das nicht ausgelegt war, meines Erachtens nach. Aber wir haben halt auch unglaublich viele verschiedene Art der Levels gehabt, also so ein bisschen Railgun-Format, wenn man es so möchte. Also man fährt dann auch durch die Wüste oder man ist mit dem Snowspeeder auf Hoth unterwegs und auch über den Todesstern fliegt man mit dem X-Wing. Also sie haben da schon sehr, sehr viel Sachen ja, erstellt, gebaut, die einen sehr, sehr schönen Effekt hatten. Mir haben alle drei wirklich richtig gut gefallen, aber auch hier war dann irgendwann auch ein gewisser Schwierigkeitsgrad da. Also gerade bei Empire Strikes Back, das fand ich auch wieder ultra schwer, gerade auch später wieder klassisch Hüpfpassagen, es ist halt einfach sowas, es ist halt auch ein Jump'n'Run, wenn man es so möchte, aber da hat es dann Return of the Jedi am Ende für mich ganz, ganz arg ja. rausgeholt, zumal, und das ist ja so ein Ding, wir hatten bei den ersten beiden Spielen keine Charakterauswahl, die kam erst mit Return of the Jedi, man konnte also mit jedem Level auch so ein bisschen storybezogen einen Charakter auswählen. Man hat also im ersten Level zum Beispiel zwischen Luke, Chewie und Leia im Bosch-Kostüm wählen können, dann später hat man dann auch Leia im Sklaven-Outfit wählen können, man hat einen Han Solo gehabt. Mein Highlight, so eins der Highlights überhaupt, war dann aber auch auf Bespin, also jetzt gar nicht Outfit bezogen, sondern auf Bespin war das der Kampf von Chewie gegen die Firespray, also das Schiff von Boba Fett. Also das war in der Relation ja. auch überhaupt nicht realistisch, aber es war halt schön, wenn er dann seinen Spin ständig gemacht hat. Also jeder Charakter hat auch eine Sonderfähigkeit. Also Luke konnte dann, glaube ich, sein Laserschwert werfen. Chewie hat sich dann halt um die eigene Achse gedreht und hat dann so ein bisschen Flächenschaden gemacht. Also jeder konnte so ein bisschen was. Und da hat man halt einfach gegen die Firespray gekämpft. Also es war schon sehr amüsant, ehrlicherweise. Aber alles in allem, auch die Zwischenszenen, es wird ja immer, die Geschichte wurde ja immer per Bild weitererzählt, damit auch jeder weiß, wo man war, die waren immer sehr, sehr schön, also es war nie was, wo man gesagt hat, das ist ganz hässlich, aber vielleicht auch doch noch ein Kampf, der mir auch im Kopf geblieben ist aus Return of the Jedi, war der erste Kampf gegen Jabbas Palasttür oder gegen das Auge, ja, genau. Gegen das Auge oder die Augen.
Aber das war so übermäßig groß.
Ja,
ne?
das war so riesig. Also wenn man das so aus dem Film kennt, wenn dieses Auge so auf Kopfhöhe ist, man hat so ein Tennisball großes Auge im Gesicht. Nein, da war es halt einfach genauso groß wie der Charakter und ist halt auch auf verschiedenen Ebenen rausgekommen. Alles in allem, die Super Nintendo Spiele für mich persönlich haben ganz, ganz viel richtig gemacht und ich würde sagen, da hat natürlich auch Star Wars nochmal so ein bisschen Auftrieb bekommen, gerade in der jüngeren Generation, die vielleicht einfach mit solchen Sachen halt auch aufgewachsen sind. Also ich zum Beispiel auch, ja. Ich bin ja Baujahr 85, das heißt, das war genauso meine Blütezeit, wenn man es so möchte.
Da gebe ich dir auch vollkommen recht, mit Return of the Jedi ist auch so das rundeste Spiel. Und da war absolut mein Highlight, dass du Wicket spielen konntest, den Ewok.
Stimmt.
Das ist so absurd. Du bist da mitten in dieser Endor-Schlacht und als kleiner Ewok mit Pfeil und Bogen bewaffnet, zerstörst du hunderte von Gegnern. Das ist so herrlich. Und sie haben da auch so Wasserrutschen da so reingebaut, wo dann der kleine Ewok da in Sonic-Manier so in Highspeed da teilweise rumdings. Es war ein Highlight, ne? Und überhaupt, dass man einen kleinen Ewok spielen konnte, das fand ich sehr cool, dass sie da so knallhart da durchgingen und wirklich jede Möglichkeit, die theoretisch machbar war, haben sie gemacht. Also 16-Bit-Zeit war eine gute Star Wars-Zeit, würde ich fast schon sagen.
Schön, wir fassen also zusammen. Spiele, die nichts an Schwierigkeit eingebüßt haben, aber auch heute noch schön anzusehen sind. Das sagt man der 16-Bit-Ära ja generell gerne nach, dass man die heute noch sehr schön anschauen kann. Ja, kommen wir zu einer Gaming-Ära, die man heute nicht mehr ganz so schön anschauen kann. Die nächste Konsole in der Historie von Nintendo war der Nintendo 64. Das war eine Konsole, die ich dann auch mal hatte, wirklich selber. NES, SNES habe ich dann höchstens mal beim Nachbarn bei irgendwelchen Freunden gespielt, die älter waren oder so. Ja, du lachst.
Ja.
N64 habe ich dann aber selber bekommen zu Weihnachten damals. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 1996, beziehungsweise nicht ungefähr im Jahr, wir befinden uns im Jahr 1996. Da kam in Japan das Spiel Shadows of the Empire raus und ein Jahr später kam das auch in Europa und da war es sogar Launch-Titel. Das war mein allererstes Star Wars-Spiel, ein Third-Person-Shooter oder ein Action-Third-Person-Shooter, der eigentlich exklusiv auf Konsole nur für den N64 rauskam. Später gab es dann noch eine PC-Version. Und dieses Spiel ist nicht nur besonders, weil das mein erstes Star-Wars-Videospiel war, sondern weil das nicht nur ein Spiel war, sondern ein richtiges Multimedia-Projekt. Und LucasArts hat sich damals gedacht, wir wollen bald die Special Editions der Filme rausbringen. Darunter versteht man quasi die digital aufbereiteten Versionen der Originaltrilogie. Und um die breite Masse schon mal ein bisschen anzuheizen, bringen wir jetzt eine Kampagne namens Shadows of the Empire auf die Welt. Und das lief unter dem Motto, ein Film ohne Film. Also es gab quasi alles, außer einen Kinofilm dazu. Da gab es dann Romane, Comics, Actionfiguren, Sammelkarten, einen eigenen Soundtrack und. Das Spiel handelt, oder die Handlung des Spiels spielt zwischen Episode 5 und 6 und man spielt einen Kopfgeldjäger namens Dash Render, der ein ganz ikonisches Schiff und einen noch ikonischeren Co-Piloten hat, den YT-2400, ein Schiff, das sehr stark an den Millennium Falcon erinnert. Und der Co-Pilot ist Lebo, der seinen Chef Dash immer etwas, na, wie sagt man?
Eher so von der Seite anblafft meistens. So. Also
genau.
Er gibt ihm gerne mal so, pöbelt. Genau, Pöbeleien und ist so ein bisschen der Klugscheißer. Also ganz, er weiß immer alles besser. Ist auch ein Droide halt.
Flo, wie hast du das Spiel erlebt?
Das Spiel zum Beispiel gar nicht.
Okay. Warum warst du jetzt heute hier?
Ich bin offen, ehrlich. Ich komme noch, keine Sorge. Das war, ja, ihr lacht alle, ja. Keine leichte Kindheit gehabt. Das war so auf Deutsch. Oh. Nee, ich habe tatsächlich erst wirklich mit einem Spiel später gestartet. Aber ich muss auch zugeben, ich glaube, jetzt werde ich schlecht gesteinigt. Ich hab mich leider vor ein paar Jahren aus finanziellen Gründen von meiner N64 und aller Spiele entledigen müssen. Bereue ich heute.
Wo ist der Leave-Knopf?
Das bereue ich heute bis zutiefst. Aber die Nest von meinen Geschwistern, die habe ich immer noch gut gebunkert. Also das ist mir heilig. Nee, tatsächlich ist das Spiel so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe mir das im Vorfeld mal ein bisschen angeschaut. Hätte mich damals als Kind, glaube ich, echt mega gereizt. Aber irgendwie ist das so voll mir vorbeigezogen, aber mit Vollgas. Also ungefähr mit so viel Vollgas, wie das nachfällt.
Okay, ich weiß schon, auf was du raus willst.
Dann kommt deine Stunde.
Gut, wie schaut es bei den anderen aus? Wie habt ihr das Spiel damals erlebt? War das eben so ein Kracher für euch, wie für mich das war? Oder ist es auch voll an euch vorbeigezogen?
Nein. Also ich war tatsächlich so gehypt auf den N64, dass ich diese Vorbestellerkampagne mitgemacht habe, wo man 64 Mark anzahlen musste bei deinem Händler des Vertrauens, damit du zum Release eine bekommen konntest. Und das Lustige war ja, ich glaube, ein, zwei Monate später wurde das Ding dann um 100 Mark reduziert. Dankeschön für nichts. Und, aber egal, ich hatte es zum Release. Ich glaube, Shadows of the Empire war der zweite Titel, den ich davon bekommen habe auf der Konsole. War natürlich extrem gehypt auf dieses Spiel, vor allem, weil es eine neue Geschichte hatte. Und das war zu der Zeit, also für, ich sag mal, grob einen 10-, 11-Jährigen war das wirklich eine Explosion der Sinne. Weil einfach Dash Render, ich finde den immer noch saucool. Ich mag den total. Überhaupt die ganzen Figuren da und einfach diese Nebenhandlungen zwischen diesen Filmen fand ich zu dem Zeitpunkt so cool und hatte halt einfach das Universum, vor allem auch für Jüngere, so komplett mal nochmal neu gedreht, neu aufgewickelt. Ich habe es richtig genossen. Also klar, wenn man es heutzutage spielt, das steuert sich so ein bisschen tanky, falls ihr wisst, was ich meine.
Auf dem N64, finde ich, geht's noch. Aber ja, auf dem PC ist es nahezu unspielbar.
Ja, also die PC-Version hatte ich tatsächlich nie die Ehre. Also ich kenne es auch wirklich nur auf der N64. Das Schöne war einfach, dass zum einen, es hat gestartet mit der Schlacht um Hoth. Das war zu dem Zeitpunkt, vor allem auch von der Optik her, vom Grafischen her, mit dem Sound, du konntest, wie gesagt, mit den Schleppseilen konntest du die AT-ATs wirklich zu Fall bringen, wie im Film. Und das war völlige Vernichtung. Und das im ersten Level. Also du warst schon völlig fertig mit deinem Kopf und hast das Spiel gerade erst angefangen. Und läufst auch durch die Basis bis später, wo ja auch der Bösewicht ist ja jemand, den du nicht kanntest. Es war kein Darth Vader, es war kein Imperator, sondern... Ich habe den Namen vergessen.
Prinz Shizor heißt er.
Genau. Ich fand das zu dem Zeitpunkt einfach total toll, halt die Geschichte neben der Hauptstory einfach anders zu erleben und mehr über halt einfach zu erfahren, was halt auch zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so ein Ding war. Es gab zwar schon Foren, aber der Zugriff zu Lore, zu allen möglichen Sachen war immer noch beschränkt zu dem Zeitpunkt. Wenn du halt nicht auch noch das Geld hattest für Bücher, für Comics und sonst was, um dir diese Lore zu erweitern, was du als Kind und Jugendlicher ja auch nicht hattest. Ne? Also man hat ja mit seinem Taschengeld, musste man ja haushalten. Und da war halt die Wahl, kaufe ich mir jetzt die ganzen Comics noch oder ein neues Nintendo 64-Spiel. Und das war halt da immer so ein schwieriges Ding. Ja, ich hab's halt so für mich als, das war für mich für den N64 ein ganz wichtiger Titel, einfach weil es meine beiden lieben Videospiele und Star Wars halt auf eine neue Weise entfacht hat, indem es nicht das Gleiche erzählt hat. Und deshalb, also für mich ein tolles Spiel im Herzen, auch wenn es spielerisch ein ganz normales ist, nichts Besonderes eigentlich. Aber für einen Fan war das für mich jedenfalls eine total besondere Sache. Das weiß ich nicht, wie, Dennis hat das ja bestimmt auch zum Start miterlebt, weil ich habe ja jetzt gehört, du bist ja trotzdem 2 Jahre älter als ich, also hattest du vielleicht auch mehr finanzielle Möglichkeiten.
Ja, da muss ich enttäuschen, nein, hatte ich wahrscheinlich nicht. Ich habe eine N64 erst viel später in meine Hände bekommen, leider, weil Gründe, ja, Eltern, sucht dir irgendwas aus, man findet schon irgendwas, aber das mit Shadows of the Empire, das war halt so eins der Spiele, ich weiß nicht, ob ihr die Zeit, also Ruben, du kennst mit Sicherheit die Zeit noch, wenn man früher dann ins Kaufhaus gegangen ist, bei uns war das dann der Karstadt und dann waren dann die Konsolen aufgebaut und man konnte sich hinstellen und konnte mal probieren, dann waren dann Spiele eingelegt, ja, was war es bei dir auch? Der Müller.
Oh, Müller, okay. Müller war das noch. Oder im Real damals.
Da habe ich das erste Mal dieses Spiel gesehen. Ne? Es ist nie einer über das erste Level hinausgekommen. Man hat da wirklich stundenlang vor diesem Gerät gestanden. Und immer, ich will der Nächste sein, ich will der Nächste sein. Und dann, aber das hat mich damals schon echt geflasht. Alleine dieses grafische Bild. Ja, man sieht Star Wars plötzlich hier nochmal anders. Also Jetzt war dieses Star Wars, das ich damals kannte durch die Nintendo-Spiele, war natürlich mir ganz anders im Kopf und plötzlich ist dann auch ein ganz anderer Charakter. Also ich meine, Dash Render, ich bin da auf deiner Seite, Ruben, ein toller Charakter. Ich liebe ihn auch sehr, auch heute noch, ist ja mittlerweile sogar zumindest vom Namen her kanonisiert worden über ein Buch, was zum Solo-Film rauskam. Mhm, genau. Also von daher, die Chancen bestehen auch, dass wir den YT 2400 noch offiziell in den Kanon bekommen. Es wäre schön. Wobei ist er, genau. Nur die Outrider, also sein Schiff selber nicht. Ja, das, genau, aber das wäre natürlich top. Ich habe das Spiel insofern gefeiert, weil es natürlich gerade in einer, du hast jetzt mit Hoth angefangen, die erste Mission, man fliegt denn mit den Snowspeedern rum, muss die AT-ATs zu Fall bringen. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Das ist so etwas, das ist ein Moment, den kennt man halt aus den Filmen, man weiß genau, wie hat's Luke gemacht. Und ich fand das auch damals enorm schwer eigentlich. Also die Steuerung vom N64 war natürlich sehr cool, ja, durch diese 360-Grad-Stick-Steuerung, aber ich habe es trotzdem als schwer erachtet, weil ich halt natürlich einfach, wie ja du auch, Ruben, und ich meine alle anderen, die das jetzt auch gespielt haben, die NES und die SNES-Geschichten, wir hatten sowas ja in dieser Form gar nicht und das war schon ein bisschen schwierig. Das war was ganz Neues, ja.
Erfahrung.
Und als ich das Spiel dann das erste Mal zu Hause gespielt habe, dann war es auch irgendwie simpel. Also dann ging es einfach, dann hat es funktioniert. Storyverlauf war super, zwischen 5 und 6 angesiedelt, also von den Episodenfilmen, Tom hat es gerade gesagt, hat natürlich einfach nochmal eine Geschichte erzählt, die plötzlich da war. Und sie hat sich aber so gut eingegliedert, dass man nicht das Gefühl hatte, sie ist aufgesetzt. Ja, dass also nicht diesen Moment, dass man sagt, oh, das kann ja kanonisch zeitlich gar nicht funktionieren, weil das ist einfach, wir haben ja nicht jede Szene mit Leia gesehen. Und warum soll sie nicht mit Dash Render gesprochen haben, ihn dann irgendwie rausgeschickt haben? Also mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Und auch der neue Antagonist, Prinz Chisor, und auch Guri ist ja seine Assassine, also diese Android-Assassine.
Ein Cyborg,
genau. Android, ja. Und ist es IG-88, der Droide?
Einer der
IG-88-Droiden. Mhm. Auch das war natürlich so ein Moment, so, oh, den hat man in Episode 5 ja gesehen. Er stand doch am Board bei Vader mit dabei. Ja, dann kann man hier gegen ihn kämpfen. Irgendwie auch cool.
Nee. Es war auch nicht einfach.
Das war schwierig.
Das war wirklich ein harter Kampf.
Definitiv.
Und was Besonderes, ja. Und auch der Kampf gegen Boba Fett, ne?
Vielleicht sollten wir das gleich nochmal einkategorisieren, damit die Leute wirklich wissen, wo wir hier sind. Wir haben jetzt schon gesagt, zwischen Episode 5 und 6, und das Spiel dreht sich darum, dass Han Solo ja in Carbonit eingefroren ist, und am Ende des Tages haben sie Dash Render, man könnte fast sagen, als Ersatz angeheuert, um ihn jetzt wieder rauszuboxen. Genau. Und das mündet dann quasi in Episode 6. Der große Antagonist ist eben Prinz Chisor, ein männlicher Falin, eine Spezies, die mittlerweile auch durch Clone Wars und auch verschiedenen Comics kanonisiert worden ist. Auch Chisor ist jetzt vor kurzem erst in einem Comic rekanonisiert worden. Dash Render haben wir schon wiederbekommen, hat Dennis schon gesagt, im Zuge von Solo. Und die YT-2400 fliegt in Episode 4 in Mos Eisley davon. Das ist einer der digitalen Special Effects, die sie dann in der Special Edition rausgebracht haben. Und jetzt hilf mir auf die Sprünge, Dennis. Ich glaube, es war in Star Wars Rebels.
Ja, Rebels, die eiserne Staffel. Gibt's
auch eine Folge, genau, die auch einen... In der Folge taucht auch ein YT-2400 auf. Genau, also das ist das Setting, hätte man vielleicht gleich sagen sollen. Aber hey.
Vielleicht ganz kurz, wenn du es mir erlaubst, hier an der Stelle, weil du hast ja vom Multimedia-Projekt auch gesprochen, Riesending, also da ist ja mehr passiert als nur das Spiel. Da ein freundlicher Hinweis auch an den Hyperraum-Podcast von Stefan. Der hat zusammen mit Thilo vom Antenne Alderaan-Podcast eine sehr, sehr umfangreiche Folge rausgebracht, die Episode 36, Shadows of the Empire. Wenn ihr also Interesse habt, wirklich euch mehr mit diesem Multimedia-Projekt auseinanderzusetzen oder es einfach mal zu hören, was da alles so passiert ist, da eine klare Empfehlung, eine ganz, ganz tolle Folge, sehr, sehr informativ.
Kann ich auch nur empfehlen, und schöne Grüße an Stefan und Thilo an dieser Stelle. Ja, und Ruben, du hast vorhin noch was Interessantes gesagt. Das eine war, man konnte sich vielleicht nicht das Spiel und die beiden Comics oder die Comicreihen und das Buch und den Soundtrack leisten, aber ganz oft war das Zeug auch gar nicht verfügbar. Also heute geht man irgendwie auf Amazon oder auf panini.de oder wo auch immer, klickt da 5 Sachen an, ab in den Warenkorb, und 2 Tage später liegt's bei dir im Briefkasten. Früher war das nicht so. Also ich kann mich erinnern, ich bin in einem kleinen Ort im Münchner Umland groß geworden. Da gab es einen Bahnhofskiosk, da gab es Comics, und zwar die da waren, und sonst nichts. Und ja. Für alles Weitere musste man dann schon in die nächste Großstadt. Also bei mir war das eben München. Da gab es dann halt damals noch 3 Comicläden, jetzt gibt es nur noch einen. Oder irgendwas Größeres wie ein Hugendubel oder so oder andere spezialisierte Fachgeschäfte, nenne ich es jetzt mal, die ja mittlerweile alle leider verschwunden sind. Aber das war echt ein Problem. Und oft hat man auch erst Jahre oder Jahrzehnte später erfahren, dass es da noch mehr gab. Also ich habe den zweiten Teil von dem Shadows of the Empire Comic wirklich, also ich glaube, ich habe den vor 6 Jahren oder so
entdeckt. Okay, naja. Krass.
Ja, ich habe das ewig nicht gewusst, dass es den gibt.
Ja, und das war auch das Problem von deiner geografischen Lage in Deutschland, ne? Also ich wohne im Westen von Rheinland-Pfalz, und wer ja Rheinland-Pfalz kennt, der weiß, wir haben keine richtig großen Städte. Und halt selbst auch in den 100.000er Städten wie Trier oder Koblenz waren auch so Fachläden, Thema Comics oder auch Bücher. Klar, es gab Buchläden, aber da auch mal irgendwie so weitere Geschichten aus Star Wars oder sonst was zu finden, war oft auch immer Bestellware, wo du halt auch wissen musstest, dass es das gab. Und deshalb hatte man zum Beispiel, wenn man in NRW halt bei den größeren Städten gewohnt hat oder auch in irgendwelchen anderen, ich sag mal, Ballungsgebieten, da auch schneller die Sachen erfahren, beziehungsweise mehr Möglichkeiten gehabt. Vor allem halt, ne, auch zu der Zeit, wo man halt auch noch zur Schule gegangen ist, wo man weder ein Auto hatte oder sonst noch was. Also, wie gesagt, ne, wer vom Land kommt, der ist halt weitestgehend auf ein Moped oder auf ein Auto angewiesen gewesen, selbst teilweise heute noch, weil die öffentlichen Verbindungen nicht so einfach waren. Und da bist du halt auch teilweise nicht in die etwas größeren Städte gekommen, um das überhaupt zu bekommen, selbst wenn du die paar Mark hättest für einen Comic, ne? Also für die, die das nicht mitbekommen haben, die das Internetzeitalter so kennen, wie man es jetzt kennt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das war manchmal echt schwer war früher.
Ja, aber irgendwie war es auch was ganz Magisches, finde ich, und ja, es gab unglaublich viel zu entdecken dadurch.
Ja, auch in der Schule selbst, wo dann einer erzählt, hey, hier, das hat mir mein Cousin aus München zum Beispiel, hat er mir mitgebracht und ich so, oh, wie hier, das kenne ich ja gar nicht, das Comic oder sonst sowas. Ja, da waren so diese Schulhofdinger.
Das war eine ganz andere Nummer.
Ob das heute noch so ist, ja, weiß ich nicht. Das ist schon lange her, aber
der Schulhof war quasi der Schwarzmarkt unserer Jugend.
Ja, so etwas. Ist ja wirklich so.
Gerade im Bereich Videospiele, da hat irgendwer dann was Spezielles entdeckt, was weiß ich, irgendwelche Gimmicks oder irgendwas, irgendwelche Level-Ups oder so. Also ich meine, Pokémon war später dann ein Riesending nochmal mit Mysteries, eine ganz eigene Folge eigentlich wert. Wollen wir jetzt auch gar nicht zu krass vertiefen, aber da haben sich Sachen rumgesprochen, wo man lange nicht wusste, stimmt das, ist es die Wahrheit, und Kinder haben dann natürlich auch das ein oder andere dazu gedichtet, und das war schon eine coole Sache auf jeden Fall. Alles klar, dann springen wir raus aus dem erweiterten Universum von Star Wars und wieder rein in den Kanon, direkt in die Prequel-Ära. Zum Start von Episode 1 ist in Europa 1999 ein Rennspiel erschienen. Ich würde sagen, ein Arcade Racer von LucasArts. Den gab es dann später auch wieder für den PC. Und jetzt, Flo, ist, glaube ich, deine Zeit. Erzähl mal, wie du zum Thema Episode 1 Racer stehst.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich genau auf das Spiel überhaupt gekommen bin. Ob es damals durch den Film war oder ich durch das Spiel auf den Film gekommen bin. Weil, wie wir ja schon festgestellt haben, gerade so in unserer Jugend war das ja immer so dieses Thema, ne? Gerade so mit, das heißt immer auch Kommunikation, ne? Fernsehen durfte man ja nicht immer, also war Werbung jetzt nicht so unser Alltag. Man hat dann halt vieles dann so, sag ich mal, auch durch die Magazine mitbekommen. Meine erste Berührung war damals wirklich, jetzt muss ich lügen, ich weiß es nicht, ob es damals schon der Müller war tatsächlich bei mir in der Stadt. Oder ob da früher noch was anderes drin war, weil ich kann mich jetzt erinnern, dass das mal umgebaut worden ist. Aber das war gerade so zur Schulzeit, das ist so ein bisschen so tricky. Und da kann ich mich wirklich noch dran erinnern, so dieses klassische Kaufhauszeitalter, Konsole schön aufgebaut in der Reihe, 2-3 Stück. Und dann gerade so die neuesten Spiele immer zum Anspielen ausgepackt. Und ich weiß noch, ich habe mit Freunden, wir haben nach der Schule am Schlange gestanden. Da hast du mal früher ausgehabt und dann hast du quasi abgeschätzt, okay, ich muss spätestens um... Ja, 15 Minuten Boni kann man so einrechnen. Also hast du jetzt so eine Stunde 15, Stunde 20 kannst du jetzt hier noch spielen. Das war tatsächlich so meine Anfangszeit mit, oder meine erste Berührung tatsächlich mit Star Wars Racer. Und ja, ich habe mit Freunden, ich glaube, ich habe Tage, Wochen haben wir in diesem Kaufhaus verbracht, weil halt einfach damals diese finanziellen Möglichkeiten, wie wir auch schon festgestellt haben, waren halt einfach damals als Kind nicht so gegeben. Ich glaube, wir haben es wirklich gespielt, bis es endgültig in diesem Kaufhaus einfach abgeschaltet haben, weil es einfach irgendwas Neues wieder rausgekommen ist. Also wirklich von oben bis unten durchgespielt. Aber täuscht mich der Eindruck, vielleicht liege ich auch so ein bisschen falsch, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass diese Kaufhausspiele immer schwerer waren, wie wenn du das Spiel gekauft hast.
Da bin ich bei dir.
Oder lag es einfach daran, dass man im Vorfeld schon so viel Training hatte?
Das war die fehlende Couch, glaube ich, Flo.
Die fehlende
Gemütlichkeit.
Ja. Oder aber.
Ja, und die viele Konkurrenz außenrum, ne, die da dich gedrängelt hat, das Pad abzugeben.
Oder aber es war tatsächlich einfach der Faktor, du hast halt einfach schon so viel im Kaufhaus gespielt, dass dir das dann zu Hause einfach so extrem einfach gekommen ist.
Das kann auch sein.
Das kann natürlich auch sein.
Was ich mich noch erinnern kann zum Punkto Kaufhaus, wir hatten da auch einen Karstadt in der Nähe. Und da waren tatsächlich 4 Controller angeschlossen. Und heute ist das vielleicht nichts Besonderes mehr, aber zum damaligen Zeitpunkt war das schon was Besonderes, dass eine Konsole 4 Controller-Ports unterstützt hat. Und man konnte dann im Splitscreen quasi zu viert Rennen fahren. Gab es noch einige andere Spiele, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen, die das genutzt haben? Ich sag nur James Bond und so. Das spielen wir heute eigentlich noch gern im Freundeskreis, wenn man es mal schafft, zusammenzukommen. Aber das war auch ein richtig, richtig cooler Racer, den man quasi auf der Couch zu viert, damals noch nicht in Bierlaune, aber den man da gut spielen konnte.
Also wenn ich an das Spiel zurückdenke, an Star Wars Episode 1 Racer, ich glaube, ich bin nie über Bunter Eve rausgekommen. Das war immer das erste Rennen und man hat ja dann auch, keine Ahnung, ganz bewusst Anakin genommen, weil man kannte seinen Renner oder Sebulba. Selten, also ich rede jetzt nur von mir, aber ich habe selten irgendjemand anderen genommen. Ich muss aber sagen, was mir halt an diesem Spiel sehr gut gefallen hat, war die Nähe zum Film im Bezug auf das, auf die Engines. Also dass du gemerkt hast, dass dann die einzelnen Antriebsmotoren dann irgendwie schwächer werden und man muss ein bisschen gegensteuern. Man hat natürlich eine riesen Geschwindigkeit auch suggeriert bekommen. Also das hat mir alles schon sehr, sehr gut gefallen. Aber ich muss sagen, alles nach Bunter Eve war für mich halt einfach irgendwie nicht wirklich, das war nicht meins. Also weil ich das für mich nie mit Star Wars in Verbindung gebracht habe. Also es gab ein paar Level, die schon sehr schön aussahen, so ist es nicht. Aber für mich war es immer nur ein Rennen und dann war ich glücklich. Dann war es alles schön.
Also ich habe jetzt vorhin gesagt, es gibt das Spiel noch für PC, das ist eigentlich eine Untertreibung. Das kam so ziemlich für jedes System raus, das man sich vorstellen kann. Ja. Für einen PC, für einen Mac, für einen Game Boy Color, für die Dreamcast, viel, viel später dann auch für die Switch, PS4 und Xbox One. Und ich habe es jetzt auch nochmal auf der Switch gespielt und war erstaunt, was für eine Masse an Strecken und Upgrade-Möglichkeiten für die einzelnen Racer und verschiedene Piloten da drin ist. Also man kann wirklich einen Großteil der, oder wenn nicht sogar alle der Piloten aus Episode 1 wirklich spielen. Ja. Die haben alle einen eigenen Racer, die haben alle eigene Stats quasi, steuern sich unterschiedlich. Manche sind halt ein bisschen schwerfälliger, haben höhere Spitzengeschwindigkeit und so weiter und so fort. Und das ist schon eigentlich gar nicht so arcadig, wie ich eingangs gesagt habe.
Ja, also ich habe es mal am Anfang mir immer so ein bisschen hingeredet, als das so eine Art Gran Turismo im Star Wars-Universum. Weil du ja wirklich, du konntest ja deine Podracer ja wirklich verbessern. Und du musstest auch verbessern, weil du später keine Chance gegen die anderen hattest, weil die haben es ja auch verbessert. Ich war aber auch so ein Typ, also ich mochte das Spiel tatsächlich ganz gerne. Ich hatte die N64-Version, hab's mir aber nochmal, weil meine einzige Sega-Konsole war der Dreamcast tatsächlich. Und da habe ich mir das Spiel nochmals besorgt, weil die Dreamcast-Version ja nicht nur flüssiger lief, sondern sie sah auch durch die höhere Auflösung schöner aus. Ich fand das Feeling einfach richtig toll, weil wenn ich was von Episode 1 mochte, neben Darth Maul, war es halt das Podrennen. Und das halt ein bisschen selbst zu erleben, war eine echt coole Sache. Und bei mir war es halt tatsächlich so, dass der Film mich auf dieses Spiel gehypt hat. Weil ich habe das Rennen das erste Mal gesehen im Kino, habe gesagt, okay, das ist cool. Und es gibt, da ist ein Spiel dazu, her damit. Und muss aber auch sagen, dass das erste Rennen war der absolute Hammer. Und dann wurden die anderen Strecken, die anderen Planeten so cool, sie eigentlich so die Ideen hatten, wurde es dann. Ich habe es durchgezogen, mit ein, zwei Rennern tatsächlich auch wirklich alles zu verbessern, aber habe ich gesagt, ja, reicht mir dann auch, weil halt, ja, dieses Ikonische da ein ganz klein bisschen gefehlt hat. Ich weiß nicht so genau, oder vielleicht war auch das Streckendesign vielleicht auch gar nicht so toll nach der ersten Strecke, die man ja sehr stark ja an den Film angelehnt hat. Ich kann es da schlecht erklären. Also es war für mich ein solides Ding, was mich aber auch relativ schnell dann nach ein paar Rennen wieder verloren hat. Und dann hat man es halt mal durchgezogen, weil man hat ja auch Geld dafür bezahlt. Richtig. Aber mit mehreren Leuten war es eigentlich echt witzig. Also vor allem, wenn man dann so ein paar Turniere sich so auf ein Blatt Papier aufgeschrieben hat oder sowas, das war schon cool. Das war auch mal eine Abwechslung zu diesen typischen N64-Rennern wie Mario Kart oder Diddy Kong Racing, einfach mal was anderes, ein bisschen Abwechslung. Und jeder mochte Star Wars im Freundeskreis, jedenfalls gerade bei Episode 1 war jeder wieder Star Wars-Fan. Alle im, oh Gott, ein neuer Star Wars, wir sind alle jetzt die oberkrassen Star Wars Fans. Hat sich ja dann auch wieder erledigt bei ein paar, war ja klar, aber es war halt einfach, weil man früher ja sehr viel mit Freunden zusammen auch gezockt hat, echt eine schöne Alternative, fand ich trotzdem, dass nicht nur dieses Run and Gun, Schießen, irgendwas erzählen, sondern auch wirklich mal auf ein komplett anderes Genre gegangen sind.
Du hast jetzt auch gerade was Interessantes noch gesagt, man hat die Spiele gespielt, weil man hat ja Geld dafür bezahlt. Also zum damaligen Zeitpunkt, die Spiele, die man hatte, die hat man halt auch gerockt und zwar richtig. Ja. Weil wir haben vorhin schon über die Preise gesprochen, die waren wahnsinnig teuer und es gab halt noch nicht sowas wie Steam oder irgendwelche Game Passes oder so, wo man sich dann mal für 1,99 ein Humble Bundle mit 50 Spielen holt. Ganz überspitzt gesagt, ja. Das war schon eine Sache. Und auch die Popularität von Star Wars, man muss sagen, 1999 gab es das N64 ja schon eine ganze Weile. Und ich kann mich aber erinnern, dass es dann auch im Bundle mit diesem Spiel wieder verkauft worden ist. Das war so eine schwarze Box, wo dick und fett Episode 1 Racer mit Star Wars Emblem und allem drauf stand. Also das ist eine sehr schöne Box, wenn man die heute hätte. Ja. Also man hat das bei Nintendo auch direkt wieder genutzt, diese große Marke.
Ich glaube, für mich nur ein abschließender Satz noch dazu. Ich glaube, was mir das damals, ich möchte nicht sagen kaputt gemacht hat, aber weshalb ich das auch anders gesehen habe, war ein Spiel, was einfach zwar keine Star Wars hatte, aber F-Zero X. Das gab es ein Jahr vorher etwa für die gleiche Konsole.
Und 150 das war halt, Mark habe ich bezahlt.
Ja, also weil das ja auch mit dem Rumble-Pad, glaube ich, sogar noch dabei war. Also da musste ja irgendwie viel Geld ausgeben. Aber das war halt im Aufbau, auch in dem Geschwindigkeitsverhältnis und auch als Rennspiel für mich einfach das bessere Rennspiel. Ich liebe Star Wars, gar keine Frage, aber da hat einfach Star Wars hat für mich nichts mit Rennspiel zu tun. Auch wenn es hier trotzdem gerade in Bezug auf Episode 1 ganz gut eigentlich hingekriegt haben.
Ja, also F-Zero war definitiv das kompetentere Spiel, auf jeden Fall.
Gut, wir springen vom neuen Kanon wieder zurück in, naja, ich sage jetzt mal halb Kanon, halb erweitertes Universum. Eine Sache, die, glaube ich, den allermeisten gefallen hat zum damaligen Zeitpunkt, ebenfalls 99 beziehungsweise 98 in Nordamerika, 99 bei uns und in Japan, kam ein Arcade-Flight-Spiel raus von LucasArts und einem Entwickler namens Factor 5. Ein Spiel, was mir bis heute sehr am Herzen liegt und eine Reihe, die, ich würde fast sagen, zu meinen Lieblingsreihen, Spielereien gehört, nämlich Star Wars Rogue Squadron 3D. Beziehungsweise nur Rogue Squadron für den Nintendo 64 und Rogue Squadron 3D dann für den PC. Factor 5 ist, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, Ruben, ein Studio, das 1987 in deinem Geburtsjahr gegründet wurde. Ein deutsches Entwicklerstudio aus Köln. Und das hat dann 20 Jahre Bestand gehabt, bevor es geschlossen worden ist. Wurde aber im Jahr 2017 von dem Julian Eggebrecht wieder gegründet und ja, die haben auch ganz viele andere Klassiker noch gemacht. Hurricane ist eins der Spiele, eine Reihe, die sie mit geprägt haben. Rebel Assault 2 für die PlayStation 1 oder auch Lair für die PlayStation 3, wer das kennt. Und eben auch die Rogue Squadron Spiele. Wir kommen beim GameCube dann noch auf Teil 2 und 3. Ja, wie habt ihr dieses Spiel erlebt? Also ich kann gleich mal sagen, wir haben schon über Shadows of the Empire gesprochen und die erste Mission, die Schlacht auf Hoth mit dem Snowspeeder, war für Factor 5 so einprägsam, das hat sie so begeistert, dass sie sich gedacht haben, da könnte man ein eigenes Spiel draus machen. Die haben diese Idee gepitcht und es ist auch Realität geworden. Es gab dann ein eben Arcade-Spiel, wo man X-Wings, A-Wing, B-Wing, Y-Wing und alle Jäger, die man halt so aus dem Star-Wars-Universum kennt, in verschiedenen Missionen spielen konnte. Teilweise in Missionen, die zu den Filmen quasi passen, wo man Missionen nachspielt, die man auch in den Filmen sieht. Aber auch teilweise in ganz eigenen Missionen, die dann halt zum Legends Expanded Universe-Content zählen. Wie habt ihr das erlebt?
Das erste Bewegmaterial, was ich bei Rogue Squadron gesehen habe, war, kennt ihr bestimmt auch noch, die ganz tollen Videokassetten, die man in dem einen oder anderen Laden oder
Erklär
Kaufhaus...
Erklär gleich mal, was Videokassetten sind.
Ja, genau. Also für die jüngeren Herrschaften, das, was ihr heute vielleicht auf Blu-ray, falls ihr nicht nur noch Streamer oder Streaming-Nutzer seid, benutzt, das war im Prinzip eine analoge Möglichkeit, also Filme zu schauen. Also es war nicht digital wie eine CD oder DVD oder sonst was, sondern stellt euch, falls ihr einen Walkman kennt, wo man da Musik gehört hat, so, das ja, das kennt ihr auch nicht. Das ist,
Daten
auf jeden
Band.
Fall, es war unsere genau, Möglichkeit.
Stellt euch einen
Filme
viereckigen schwarzen Kasten vor mit zwei weißen runden Teilen in der Mitte. Innen drin war ein Magnetband. Das hat man dann in so einen Videorekorder oder Videoplayer gesteckt und
Es wurde aber von Nintendo sehr schön für Marketingzwecke genutzt. Im Prinzip kostenlose VHS, so wurden sie auch genannt, Kassetten, die man dann in den Kaufhäusern oder anderen Möglichkeiten sich halt mitnehmen konnte. Nintendo hat es vor allem beim N64 dafür genutzt, um halt nicht nur Trailer zu zeigen, sondern natürlich auch die Sachen zu bewerben, aber auch Spiele zu zeigen, die in hoffentlich nahe Zukunft zu sehen waren. Da waren auch Spiele zu sehen, die nie erschienen sind. Also eigentlich auch sehr interessant. Ich glaube, auf der zweiten oder dritten Kassette, die sie da rausgebracht haben, da kam ein ziemlich langer auch Spiele-Trailer von Rogue Squadron. Das hat mich in der Hinsicht halt weggeflecht, weil es zu dieser Zeit gefühlt fotorealistisch aussah. Denn der Trailer, der fing einfach an halt mit dem Weltraum, wo man dann den Planeten sieht, auch einen Sternzerstörer und die kommen da angeflogen. Am Anfang habe ich echt gedacht, die haben aus dem Film eine Szene geholt. Aber nein, das war tatsächlich von dem N64. Wahnsinn. Und vor allem, als dann Factor 5 stand, wusste ich, das wird was, weil es sind ganz tolle Entwickler. Also ich durfte auch schon den ein oder anderen auf der RetroSa bzw. RetroConsa, wie sie jetzt heißt, kennenlernen, die da auch mal gestanden haben, wo du auch mit denen reden konntest. Und sie hatten ja eine jahrelange Kooperation halt mit LucasArts. Also sie haben ja auch ein Indiana Jones Spiel zum Beispiel gemacht, was es auch auf dem N64 gab, aber nur in der USA leider, aber auch auf dem PC, und haben halt entsprechend viele Star-Wars-Spiele gemacht. Und was Factor 5 extrem gut konnte, war Optik, Technik und Audio. Denn wo ich mich richtig an diese Rogue Squadron-Spiele erinnere, ist der wahnsinnige Soundtrack. Denn sie haben dieses Star-Wars-Thema mit ihren eigenen Mixes sozusagen zu neuen Tracks verschafft, was ich habe sie in meinem imaginären Ohr immer noch, könnte dir das jetzt vorsummen?
Dann mach mal.
Weil es einfach so in meinem Es war spielerisch halt, wie du gesagt hast, ein sehr arcadiger Shooter. Also es war spielerisch an sich simpel. Also du hast geschossen, du konntest langsamer, schneller fliegen, teilweise auch ein bisschen offeneren Gebieten und hattest halt einfach Missionen wie eskortiere den oder zerstöre das oder beschütze dies. Aber halt dadurch, dass sie es so drauf hatten, einfach das Visuelle, halt dieses Filmische schon auf einer trotzdem recht limitierten Konsole zu dem Zeitpunkt schon reinzubringen, halt dieses richtige Star-Wars-Film-Feeling, ja, diese Fantasie einfach, ein Pilot der Rebellen zu sein, haben sie, finde ich, bis zu ihrem Ende, sag ich mal, wo sie es dann nicht mehr gemacht, wo sie keine Stress-Arts gepushten Spiele mehr rausgebracht haben, fand ich, sie haben sich jedes Mal immer wieder weiter gepusht und da was rausgebracht, was einfach für Fans, also für mich war es der absolute Traum, diese Reihe überhaupt weiterzuspielen. Und wenn man halt auch bedenkt, wenn man mit den Leuten von Factor 5 ein bisschen gesprochen hat, wie viele Techniktricks die einfach verwenden mussten oder was für Programmierkniffe die alle selbst entwickelt haben durch Ausprobieren oder einfach durch Talent, damit das überhaupt so aussieht auf einem N64, weil wenn man halt wirklich die Specs anguckt, das Ding hatte extreme Flaschenhälse, vor allem mit ihrem niedrigen RAM und alles, und wie sie das einfach ja übergangen haben, um halt einfach grafische Sachen zu machen, die im Prinzip nur Nintendo und ein Rare hinbekommen haben. Das fand ich hoch beeindruckend und das halt wirklich mit einer Franchise, einer Filmfranchise, weil man kannte es ja auch oft, auch zu der Zeit noch, viele bekannte Franchises haben oft schlechte Spiele rausgebracht. Ich sag nur Robocop oder Terminator. Geile Filme, schlechte Spiele. Aber sie haben es halt, oder meistens schlechte Spiele, aber sie haben es halt durchgehend geschafft, halt Star Wars wirklich auf ein absolutes AAA-Niveau hochzureißen, was ja schon bei, ich sag mal, Shadows of the Empire schon so ein bisschen angefangen hat. Und es ist heute noch beeindruckend für mich. So, genug gerantet.
Absolut. So.
Ich muss zugeben, ich glaube, das ist so ziemlich der Traum von jedem von uns als Kind gewesen, einfach quasi in dieses Spiel zu starten oder einfach ein Spiel zu haben, in dem man einfach selber einfach mal Pilot von so einem verdammten X-Wing sein darf. Also, ich weiß nicht, wie du da so ruhig sein kannst. Also, ich bin da halber als Kind durchgedreht. Aber ich denke so, ich muss mich ein bisschen zurückhalten, glaube ich. Sonst gehen gleich die Emotionen noch mit mir durch. Aber das war ja damals auch rein schon für rein vom grafischen Aspekt. Wenn man den Sprung noch sieht von der Super Nintendo zum N64, das war ja schon ein Sprung gewesen, rein von der 2D auf die 3D-Optik. Und jetzt hast du noch einfach einen Star Wars Weltraum-Shooter in 3D. Also, ich glaube, ich bin als Kind damals im Kreis gehüpft vor Freude. Ähnliches wie mit Star Wars Racer. Das gute alte Kaufhaus.
Das, sag mal, hast du da gelebt? Oder?
Ja, das war. Du willst nicht wissen, wie häufig mal bei mir eine Stunde ausgefallen ist.
Ausgefallen. Und ich diese Stunde
nicht früher zu Hause war. Nee, du, ey, ich habe nie geschwänzt. Mama, wenn du das hörst, ich habe nie geschwänzt. Aber hier und da ist mal eine Stunde ausgefallen, weil Lehrer krank war oder sonst irgendwas. Ja, mein Gott, dann ist man halt nochmal so für eine Stunde eineinhalb ins Kaufhaus, mein Gott.
Ich kenne das Problem. Also bei mir ist es sogar familiär bedingt. Meine Oma hat damals in dem Kaufhaus, in dem Sagten gearbeitet. Und ich bin halt nach der Schule immer erstmal dahin. Und dann ich habe da ja auch dann Mittag gegessen, weil wir zu Hause waren halt alle irgendwie am Arbeiten. Und dann habe ich halt meine Zeit auch da verbracht. Ich kenne das Gefühl, Flo. Aber wenn ich jetzt an Rogue Squadron denke, diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, dieser Wow-Effekt, Wow und 3D, und man sitzt dann irgendwie so in einem X-Wing, den hatte ich gar nicht so extrem, weil ich vorher schon Star Wars X-Wing oder auch Star Wars TIE Fighter auf dem PC gespielt habe, was ja schon vom spielerischen ein ähnlicher Faktor war. Natürlich haben wir hier den ganz großen Vorteil, dass wir hier
aber nicht Faktor 5.
Aber nicht Faktor 5, richtig. hier ist natürlich ganz, ganz großartig, dass wir halt planetare Missionen spielen. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges hier. Wir sind halt nicht primär im Weltall unterwegs, wie es ja bei vielen anderen Spielen aus dieser Riege der Fall war, sondern nein, wir sind hier auf Tatooine unterwegs. Also Ambush on Mos Eisley oder Over Mos Eisley ist, glaube ich, die erste Mission. Und was mir jetzt... damals ist mir das gar nicht so aufgefallen. Heute guckt man natürlich mit einem ganz anderen Auge drauf, was die sehr interessant gemacht haben. Du hast natürlich diese weite Wüste, alles super. Und du hast aber nur diese 3-4 Gebäude in der Mitte und dann fliegen halt irgendwo ein paar TIE-Bomber rum oder es kommt mal irgendwie ein paar Aufklärungsdroiden. Und das war's eigentlich. Aber dieses Gesamtbild, was daraus geschaffen wurde für jemanden, der 1999 dieses Spiel gespielt hat, war natürlich ein grenzenlos großartiger Effekt. Auf dem PC sind die Bild, also ist natürlich viel besser von der Grafik her, ist aber... Dadurch macht es mir ein bisschen mehr kaputt, weil es ist zu schön. Auf dem N64 hat es halt viel schöner funktioniert, weil es so ein bisschen pixeliger war. Und dann hat man so gedacht, ach guck mal, das könnte vielleicht auch jemand auf dem Boden jetzt da sein. Dabei war es halt einfach nur ein Bildpixel. Also wisst ihr, da hat halt vieles die Grafik auch rausgemacht. Heute ist es viel zu glatt gebügelt, so dass es halt einfach zu sauber aussieht und dann fällt es halt auf. Aber mir hat es schon auch Spaß gemacht, vor allem weil du ja auch im Laufe des Spiels mehr als nur den X-Wing fliegst. fliegen konntest. Du konntest einen A-Wing fliegen, einen Y-Wing, glaube ich, konntest du fliegen oder freischalten, ich bin mir nicht sicher. Und den Snowspeeder aus Episode 5. Also das war schon ganz cool. Da gab es schon auch die Möglichkeiten, einfach viele verschiedene Schiffe zu fliegen. Von daher ein tolles Spiel, definitiv, was am Ende sogar eine Story hatte, die ich nicht vermutet habe. Also, dass es überhaupt eine Story hat.
Und eine coole Sache, die Factor 5 auch gerne und oft gemacht hat, auch in späteren Spielen, die haben immer schöne Gimmicks drin gehabt. Ich kann mich an eine Mission erinnern, ich weiß jetzt nicht, ob das im ersten Spiel oder im zweiten war, ich glaube im ersten, wo es eine dieselbe Mission tags und nachts gab. Dann musste man quasi mit seinem Y-Wing dort landen und ist dann mit einem Lambda-Shuttle zurückgeflogen, hat dann quasi das Shuttle entführt. Solche Dinge. Und was jetzt auch noch keiner angesprochen hat von euch, man konnte Missionen unterschiedlich gut abschließen. Es gab ein Medaillensystem, da hat man dann entweder die Bronze, die Silber oder die Goldmedaille bekommen, je nachdem, wie viele Abschüsse man hatte, wie viel Leben man gebraucht hat, wie oft man den Zielcomputer benutzt hat, wie viel Zeit ihr für die Mission gebraucht hat und so weiter und so fort. Und hat dann, ich glaube, für Gold gab es 10 Punkte, für Silber 5 und für Bronze 3 und hat dann unterschiedliche Bonusmissionen freigeschalten. Mhm. Und eine dieser Bonusmissionen spielt dann, jetzt habe ich den Comic vergessen, Dark Empire, genau. Man spielt dann quasi eine Mission aus dem Comic Dark Empire frei und kann da auch noch den V-Wing zum Beispiel spielen, ein Schiff aus dem erweiterten Universum. Also das war auch noch so eine Sache, die Factor 5 dann später nochmal auch weitergeführt hat in den anderen Teilen.
Sie waren auch große Star Wars Fans, so hat mir das der eine Entwickler auch erzählt, dass das für die ein absoluter Traum war, dass sie die Lizenz nutzen durften.
Das kann ich mir vorstellen. Also
ich glaube, als Fan eine Lizenz wirklich umsetzen zu dürfen, also wirklich auch mit allen Rechten, das ist schon wirklich ein Ritterschlag dann auch für viele. Also ich finde das auch unglaublich cool. Und sie haben es auch schön gemacht. Also wie gesagt, ist aus heutigen Standards natürlich anders, aber ich sag mal auch ein Star Wars Squadrons für den PC kam das raus oder auch für die Konsolen. Das sieht natürlich auch viel schöner aus, ist natürlich aber viel arkadiger, als das jetzt hier war. Also das war ja schon so ein bisschen ein anderer Stil, aber ich mag es ja einfach, mich in ein Raumschiff zu setzen, rumzufliegen.
Das ist
wie im echten Leben. Einfach reinsetzen und los.
Das, was man nicht haben kann, dann spielt man es halt.
Und dann halt auch noch Rogue Squadron. Ne? Das ist natürlich die ikonischste Staffel von allen. Gibt es auch eine ganze Buchreihe. Ich glaube, 9 Bücher gibt es davon. Comicreihe, die ellenlang ist. Also sind auch ikonische Namen. Taucht auch in Shadows of the Empire auf, in dem Roman nochmal. Gut, bevor wir zu Rogue Squadron 2 und dem GameCube kommen, gibt's noch ein Spiel, ebenfalls von Factor 5. Das kam in Europa erst 2001 raus. Da muss man dazu sagen, da war auch in Nordamerika der GameCube schon auf dem Markt. In Europa und Japan dann erst später. Nämlich Star Wars Episode 1 Battle for Naboo. Ähnliches Prinzip vom Gameplay her, nur spielt das, wie der Name schon sagt, jetzt nicht mehr zur klassischen Trilogie, sondern eben Episode 1. Wo man auch den Naboo Starfighter zum Beispiel spielen kann, aber auch Bodenfahrzeuge. Also man spielt dann ja so einen Landspeeder mit einem Geschütz obendrauf oder solche Speederbikes oder so. Habt ihr das auch gespielt? Ich habe es erst viele, viele Jahre später nachgeholt, weil man, ja, ich glaube, das Spiel habe ich gar nicht mehr mitbekommen, weil es gab ja schon Rogue Squadron 2.
Mir geht es halt ziemlich ähnlich wie dir. Also an mir ist das Spiel komplett vorbeigegangen, also ich kann das deswegen so gar nichts dazu sagen.
Ich hab's gespielt weit später, als ich das spielen hätte wollen. Ich fand es ehrlicherweise nicht so gut. Mir hat es grafisch weit weniger gut gefallen wie ein Rogue Squadron. Aber ich glaube, es hatte halt einfach zu dem Zeitpunkt, wenn man halt gerade alle Lizenzspiele zu Episode 1 sich anschaut, das hat halt alles so einen gleichen Stil gehabt. Die waren alle in der Textur sehr matschig. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, hier mussten sie irgendwie ein bisschen schneller auch was releasen. Und Ich finde es immer ganz spannend, wenn man mal Schiffe oder Panzer oder sonstige spielen kann, die man so gar nicht kennt. Es gibt zum Beispiel den Heavy Step. Das ist so im Grunde der Step, den kennen wir aus Episode 1. Das ist das, wo die Droiden quasi drauf fahren. So sieht so ein bisschen aus wie so ein halbes Motorrad, wenn man so will, fliegt halt in der Luft. Da rettet Qui-Gon, Obi-Wan und Jar Jar Binks auf Naboo vor so zwei Step Fliegern. Und das gibt es halt hier für die Naboo auch. Und das sieht so ein bisschen strange aus. Also mir hat es nicht gefallen. Ich muss sagen, das hätten sie auch einfach weglassen können. Aber ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen die Marke ein bisschen melken, solange es halt geht.
Ja, sie haben das Spiel rushen müssen, weil sie sollten wohl noch eins fürs N64 bringen, hat sich dann alles ein bisschen verzögert, weil schon scheinbar das Kernteam schon an dem GameCube-Titel dran war. Und ja, dann hatten sie noch die Assets und haben gesagt, gut, scheiße, wir müssen das Spiel noch schnell rausbringen. Es ist ein wirklicher Late-Titel, ist auch nicht mehr gerade der günstigere oder ist nicht das günstigste Spiel, weil es auch nicht mehr in diesen hohen Auflagen rausgebracht wurde. Ich habe es auch erst später gewollt gespielt, da mir tatsächlich dieses Episode 1 Setting auch im Film schon nicht so 100% zugesagt hat. Das ist auch nicht so mein favorisierter Teil der Star Wars Filme. Es hat mich da halt auch einfach nicht so groß interessiert, ehrlich gesagt. Es ist spielerisch, auch wie Dennis sagt, nicht. Also es ist eher ein Tick schlechter, es ist kein schlechtes Spiel. Sie haben wenigstens versucht, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, wirklich auch mit Bodenfahrzeugen und sowas. Aber bei mir war es halt einfach dieses leicht uninteressante Setting für meinen persönlichen Geschmack. Und aber ja, also sammlungstechnisch habe ich es ja eh hier. Man kann es spielen, ja, da geht man einfach direkt auf den GameCube-Teil, wenn man was richtig Gutes haben will.
Schöne Überleitung. Ich glaube, ja, wir können damit den N64 auch abschließen und gehen dann zu der ersten Konsole, die ich nicht nur selber bekommen habe, sondern die ich sogar zum Release bekommen habe. Mit, ratet mal, welchem Spiel dabei?
Rogue Squadron 2?
Es war nicht Luigi's Mansion, es war nicht Wave Race, es war Rogue Squadron 2. Nee, Need for Speed. Gibt's nur zwei gute. Egal. Also Rogue Squadron 2, Rogue Leader, ein Spiel, was ich heute noch sehr, sehr gern anschmeiß, wenn ich mal Zeit dazu habe. Ein Spiel, das, wir haben es vorhin schon angesprochen, von Factor 5 unfassbar gut auch noch heute aussieht. Also wirklich Wahnsinns-Filmsequenzen. Ist einfach die konsequente Weiterentwicklung von Rogue Squadron 1 im Sinne von coole Missionen, noch mehr Raumschiffe drin und auch ein paar, ja, Easter Eggs wieder, wenn man so will. Auch hier konnte man wieder Bonusmissionen freischalten, in denen man mal in die andere Rolle schlüpft. Ja, also man spielt dann nicht mehr Luke, der den Todesstern angreift, sondern Darth Vader, der den Todesstern verteidigt. Und ein bisschen, das wäre jetzt was für dich, Dennis, ein bisschen What If, wenn das Imperium die Basis auf Yavin schon früher entdeckt hätte und kann da mal mit dem TIE Advanced, hilf mir mal auf die X1. Sprünge, V1 oder X1, auf Yavin 4 seine Wut an den Rebellen ablassen. Auch hier nochmal ein bisschen tiefer in die Lore gesprungen, da taucht gleich in der zweiten Mission die Nebulon B-Fregatte Redemption auf. Die Mission heißt Hinterhalt im Ison-Korridor. Das ist eine, ja, wie gesagt, Nebulon, die taucht auch in verschiedenen anderen Videospielen auf. Du hast X-Wing und X-Wing Alliance und sowas schon angesprochen vorher, Dennis. Die gibt's aber auch im Buch Angriff auf Coruscant. Das ist zum Beispiel der erste Roman aus der X-Wing-Reihe, den ich vorhin schon genannt habe. Wie habt ihr das Spiel erlebt? Ich denke, die Stimmen sind sehr positiv.
Es war auch einer meiner ersten Spiele für GameCube, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist lustig, wenn man den GameCube ja auch technisch vergleicht, zum Beispiel mit der ersten Original Xbox, war der ja technisch schon schwächer, aber mit diesem Star Wars Spiel hat dieser kleine Würfel gezeigt, dass er so ziemlich alles mit guten Entwicklern und halt einfach gut geschriebener Technik auch eine doppelt so starke, in Anführungszeichen, Xbox in den Boden stampfen kann, weil dieses Spiel sah nicht nur unfassbar aus. Und selbst heute noch kannst du das reindenken und denkst, du legst es rein und denkst so, das ist ein Gamecube-Spiel, Wahnsinn. Es hat sich wahnsinnig toll gespielt. Es war halt durch diesen, es war ja der Sprung von diesen, sag ich mal, PlayStation 1, N64 zu PS2, Gamecube. Der Sprung war enorm. Das war wirklich ein richtiger Generationensprung, den man heute ja kaum, der kaum noch machbar ist. Da, zu dem Zeitpunkt war das wirklich High-End und sie haben so ziemlich ja eigentlich alles besser gemacht, was sie mit den N64-Titeln schon lernen durften, sagen wir es mal so. Ist so in der Hinsicht, ich sag mal, zu der Zeit auch so mit mein liebstes Star-Wars-Spiel überhaupt, weil es einfach, es hat die Atmosphäre zu fast schon perfekt für diese Zeit, die ja als Videospiel auf den Bildschirm gebracht. Jetzt hatten sie die Power, um das zu machen. Es sah halt aus wie im Film. Also sie haben halt durch gute Texturierung, durch gute Licht-Schattenspiele, haben sie halt so einen extrem realistischen, vor allem wenn du im Weltraum fliegst, so diesen realistischen Stil wie in dem Film mit ihren Möglichkeiten, das da halt einfach die auf dem Bildschirm zu zaubern eher. Also ich habe das Ding rauf und runter gespielt. Also da war auch wieder das Thema mit den Punkten beziehungsweise Medaillen und da wurde erst aufgehört, wenn man nicht die höchste Medaille geschafft hat. Egal, es war kein einfaches Spiel, vor allem in den späteren Missionen, aber das war egal. Man hat das so lange weitergespielt, weil auch wieder durch den Soundtrack und alles, das war einfach eine schöne Zeit. Man hat ja noch die Zeit dafür gehabt.
Ja. Um das Ganze vielleicht nochmal in Szene zu rücken für die Zuhörer, wie Nintendo damals drauf war. Sie hatten sich mit der PlayStation einen Konkurrenten geschaffen, könnte man fast sagen, der weniger auf, in Anführungszeichen, kindliche Spiele, kindliche Optik, kindliche Gameplay-Konzepte gesetzt hat, sondern eher auf erwachsenere Inhalte, auf Realismus. Da sei mal sowas wie Resident Evil genannt oder so. Da der N64 zwar ein Erfolg, aber kein besonders großer Erfolg für Nintendo war, wollten sie mit dem GameCube jetzt auch auf diese erwachsene Schiene aufspringen, haben da ganz viel dafür getan. Gibt da die ganz berühmten Capcom 5 zum Beispiel. Gehen wir jetzt gar nicht so genau drauf ein, weil es nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber da hat Star Wars Rogue Squadron 2 auch gut ins Konzept gepasst. Eine Maßnahme, die sie eben auch noch ergriffen haben, war, dass sie die Hardwareleistung versucht haben hochzuschrauben. Und das hat natürlich sehr viel geholfen, um da coole, schicke Optik zu zaubern. Etwas, was zum Beispiel auch bei Wave Race, da schwärmen ja heute noch die Leute von der Wellenphysik und der Optik der Wellen und des Wassers, gut funktioniert hat.
Was mir an dem Spiel,
was
mir im Spiel wirklich unglaublich gut gefallen hat, ist natürlich die Grafik. Klar, jetzt haben wir sie schon mehrfach angesprochen, sie haben halt hier wirklich alles aus der Konsole rausgeholt. Ich muss aber auch hier zugeben, ich habe zu der Zeit einfach auch noch viel PlayStation gespielt. Das war halt einfach die Konsole, die ich...
Sakrilik.
Ja, ich weiß, Schande über mich. Also PlayStation war ist sicher eine tolle Konsole, hat natürlich ein paar Spiele weniger gehabt, gerade sowas. Was mir hier aber bei Rogue Leader sehr gut gefallen hat, ist eine Komponente. Ich muss gestehen, ich habe sie vorher, vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, was ich aber vorher nicht so gesehen habe. Genau der Titel sagt halt hier schon, was du machst, und zwar Rogue Leader. Du bist also nicht nur ein Pilot, stimmt, der rumfliegt, sondern du hast die Möglichkeit auch anhand von einer Tasteneingabe deiner Squadron, also deiner Staffel, zu sagen, was sie tun soll. Sollen sie sich um die TIE Fighter kümmern? Sollen sie sich um, keine Ahnung, die Kanonen auf dem Todesstern kümmern? Oder sollen sie vielleicht einfach zurückbleiben? Und das fand ich schon sehr, sehr stark, weil das eine sehr tiefe Bindung auch zu dem eigenen Schiff gebracht hat, meines Erachtens nach, also zu dem eigenen Piloten, weil du da halt wirklich angefangen hast, dir Gedanken zu machen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Bin ich jetzt der einzelne Held, der ich ja schon immer war, oder versuche ich wirklich mal anhand meiner Möglichkeiten die Mission vielleicht anders zu erleben? Und du hast es, Ruben, gerade gesagt, man hat halt den Controller erst dann weggelegt, wenn auch wirklich die Gold oder die maximale Medaille rausgeholt worden ist. Ja. Und die konntest du auch teilweise nur dann holen, wenn du dein Team auch gut unter Kontrolle hattest, weil zum Beispiel, das wenn stimmt, du einen deiner Wingman verloren hast, dann hast du halt Abzüge bekommen. Das war natürlich einfach nicht das, was wir wollten.
Flo, du hast nicht nur mehrere olympische Goldmedaillen, auch alle in Rogue Squadron 2.
Im vorletzten Jahr. Nee, tatsächlich ging es mir tatsächlich genauso wie dir, Tom. Das war tatsächlich auch mit eins der Launch-Titel, mit denen ich quasi meine GameCube bekommen habe. Die habe ich mir nämlich damals von meiner Schwester gekauft. Für mich gab es Star Wars und für meine Schwester gab es Luigi's Mansion.
Guter Deal eigentlich.
Definitiv. Ich hoffe, die Konsole schneidet bei dir im Zimmer.
Die eigentlich
das meine ich, ja.
Sehr gut. Perfekt.
Beim Großen und Ganzen wurde ja eigentlich schon so ziemlich alles darüber gesagt. Das ist tatsächlich mit eins der einprägsamsten Star Wars Spiele für mich eigentlich überhaupt gewesen, abseits von KOTOR, wobei KOTOR jetzt nochmal ein ganz anderes Game ist und eine ganz andere Richtung geht. Das ist so wirklich rein von den Nintendo Games für mich persönlich das Star Wars Spiel überhaupt.
Ja, da könnte ich fast mitgehen mit dieser Meinung. Flo, du hast gerade gesagt, über Rogue Squadron 2 wurde schon fast alles gesagt, über Rogue Squadron 3 jedoch nicht. Der Titel kam 2003 auch wieder gleichzeitig in Nordamerika, Japan und Europa raus, ebenfalls von Factor 5, ebenfalls ein Arcade-Shooter oder Flight-Shooter, wenn man so will. Ja, die Flugmissionen haben genauso gut funktioniert. Flo, was hat nicht so gut funktioniert?
Ja, tatsächlich fand ich so ein bisschen jetzt diesen ich sag mal, ich kann mich tatsächlich noch so ein bisschen an ganz, ganz schwach daran erinnern, an die, sag ich mal, Bodenmissionen, in denen du dann teilweise dann wirklich schon noch zu Fuß rumgelaufen bist. Das war so etwas, das hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen, aber nichtsdestotrotz war es ja kein schlechtes Spiel an sich. Es war halt wirklich so dieser Faktor, der hat so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen teilweise unpräzise angefühlt, so ein bisschen schwammig. Fand ich persönlich immer so ein bisschen schwierig, habe ich auch tatsächlich nicht so gerne gespielt. Da war mir tatsächlich Rogue Leader noch mit Abstand deutlich lieber gewesen.
Gebe ich dir schon recht. Also es wurde da nie so, also das Gefühl nicht los, dass Factor 5 halt immer mehr, viel mehr wollte, als das Konzept es oder mitgebracht hat. Denn es sah wieder unfassbar aus. Also ich fand es auch wieder technisch absolut Bombe. Aber auch wie ihr sagtet, also alles, was nicht fliegt in dem Spiel so im Prinzip, war spielerisch hakelig. Also würde ich schon fast sagen, weil hat auch weniger Spaß gemacht. Die Kontrolle war nicht mehr so da, wie man es vorher hatte. Ja, ich wurde da zu dem Zeitpunkt auch nie so richtig, halt das Gefühl nicht los, dass irgendwie zwanghaft mehr wollten. Nach dem Motto, hey, wir machen jetzt einen dritten Teil, der muss unbedingt das und das, der muss einfach noch mehr Sachen können. Hättet ihr uns einfach, genau, ihr hättet uns das gleiche Spiel nochmal machen können, im Prinzip, und wir hätten es trotzdem geliebt. Immer noch ein sehr gutes Spiel, was ich auch zum Start, als es kam, auch hatte, weil ich war ja so begeistert vom zweiten Teil. Ich hatte Spaß damit, aber hatte es eher vergessen als Rogue Leader, was halt immer noch in meinem Kopf drin ist, als diese Erfahrung, die konnte das Spiel ja auch eigentlich kaum noch gerecht werden, denn sie haben es mit einem Release-Titel, haben sie dermaßen eine Bombe gezündet. vor allem, wie sollen sie diese Erwartungen eigentlich übertreffen können?
Eine Protonenbombe. Ja,
genau, deshalb. Und
im Boba Fett-Style, Django Fett-Style.
Und diese Erwartungen waren eigentlich nicht zu erfüllen, fand ich zu dem Zeitpunkt. Sie haben es perfektioniert mit diesem Teil. Es konnte eigentlich nur, die Kurve konnte eigentlich nur wieder ein bisschen runtergehen. Zwar gut runter, aber ja, es bleibt nicht so drin.
Ja. Also auch hier wieder ein klassisches Beispiel für mich. Das erste Spiel, gutes Konzept. Das zweite, grandios, konsequent weiterentwickelt.
Ja, das ist halt leider das Thema, was wir ja bei ganz, ganz vielen, ganz vielen Spielen haben. Und zwar, dass sobald du anfängst, weiterentwickeln zu müssen, weil du musst ja als Hersteller, also quasi die Marke möchte ja, dass du weiteren Spiele irgendwie bringst, weil man hat ja einen Erfolg gehabt mit dem ersten Teil oder mit dem zweiten Teil, dann kommt der dritte Teil oder dann erwartet man einen dritten Teil. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, das haben wir auch heute in der Spielegeschichte, dass ganz oft dann einfach zu viel entwickelt wird. Und die Idee zu sagen, hey, wir haben jetzt quasi mit Rebel Strike noch die Möglichkeit, als Rebell am Boden zu laufen oder als Luke über Dagobah sein Trailer zu machen. Die Idee ist super, wenn man sich aber auf sowas auch fokussieren möchte. Sie haben halt hier versucht, zwei Elemente zusammenzubringen, die einfach nicht miteinander funktionieren können, zumindest nicht aus einem und demselben Entwicklungsstudio, weil den Erfolg, den man halt mit einem reinen Flugsimulator oder mit einem Raumschiffspiel hat, dann zu sagen, okay, wir versuchen noch was anderes, ist immer schwierig. Ruben, du hast auch gerade die Steuerung angesprochen, also gerade wenn man zu Fuß unterwegs ist, es hat sich ein bisschen angefühlt wie Shadows of the Empire, so vom Bewegungsablauf her, auch so vom Schießverhalten her, aber es war halt weit, weit schlechter. Das tut mir halt wirklich in der Seele weh, weil die Geschichte dahinter oder der Versuch, die Geschichte zu erzählen, der war sehr, sehr gut. Und ich weiß noch, wie heute Dagobah, wenn du als quasi über diese Steine springen möchtest und du hast Luke erstmal von hinten gesehen, hast gedacht, ach, jetzt laufe ich darauf los und dann springe ich. Nein, dann wechselte die Kamera plötzlich in eine Seitenansicht und du konntest das gar nicht richtig einschätzen, weil die Schattengebung auch noch nicht so gut war und du bist dann gesprungen, der erste Stein ging noch, der zweite Stein ging noch und dann bist du beim dritten vorbeigesprungen, dann bist du beim zweiten plötzlich vorbeigesprungen und das war Try and Error, weil das einfach nicht besser ging. Und da muss ich einfach sagen, da hätten sie, also Schuster, bleib bei deinen Leisten, da hätten sie einfach sagen müssen, hey, wir machen, so, Ruben, du hast es gerade gesagt, wir machen das gleiche Spiel nochmal, vielleicht mit anderen Missionen und dann ist das auch super. Das hätte man machen können. Zumal auch hier dieses Spiel ein drittes Mal wieder ein Todessterngrabenflug hat, der halt einfach anders aussieht, ein bisschen anders, als sich auch anfühlt, aber nicht wirklich besser ist.
Ja, abschließend fällt mir jetzt nicht mehr so viel zur Serie ein. Es war ursprünglich von Factor 5 nochmal eine Compilation, die ganze Trilogie quasi auf einer Disc für die Wii geplant. Das ist aus Gründen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, aber dann nie rausgekommen leider. Und bis heute sind die Spiele exklusiv größtenteils. Also es ist nie wieder irgendwo erschienen, nicht in irgendeinem digitalen Store, nicht in einer anderen physischen Fassung. Nach wie vor ist GameCube the way to play in dem Fall. Ja.
Aber sie sind wenigstens halbwegs bezahlbar, weil sie doch gut verkaufbar waren.
Das stimmt, ja. Gott sei Dank, aber man braucht ja immer noch ein GameCube.
Das ist das Problem, ja.
Der hat vor ein paar Jahren noch 40 € gekostet, das ist auch nicht mehr so leicht. Okay, gehen wir weiter zu einem, ja, fast schon ähnlichen Titel, würde ich sagen, ebenfalls ein Arcade-Spiel von einem sehr renommierten Entwicklerstudio, nämlich Pandemic. Die kennt man, der ein oder andere, kennt vielleicht die Mercenaries-Spiele, Full Spectrum Warrior. Was die Star Wars-Fans auf jeden Fall kennen, ist Battlefront 1 und 2. Und ich rede nicht von den EA-Teilen, sondern die beiden Teile, die die Marke quasi gegründet haben. 2004 und 2005 sind die rausgekommen. Die haben aber 2002 schon ein anderes Spiel entwickelt für LucasArts, nämlich Star Wars The Clone Wars. Ein Spiel, das als, Sequel zu der Episode 2 gedacht war. Und ein Spiel, das ich, so in Erinnerung habe, dass es relative Schwierigkeitsspitzen, Spikes hatte damals, ist so ähnlich wie Rogue Squadron nur auf dem Boden. man kann da verschiedene Walker spielen, man kann zum Beispiel auch diesen XT-130 Saber Class Tank spielen, falls ihr den kennt, googelt das einfach mal, oder man kann auch das Lati Gunboat spielen. Und das hat schon auch Spaß gemacht. Auch dieses Spiel hat allerdings einen Wermutstropfen. Man kann auch zu Fuß als Jedi, als Mace Windu rumlaufen und das spielt sich ähnlich schlecht wie die Bodenmissionen in Rebel Strike. Habt ihr das Spiel auch gespielt? Dennis nickt.
Ich habe es gespielt und ich war ehrlich, also deine Erklärung ist absolut richtig, gerade so diese Fußmission, also man hat hier versucht auch so ein bisschen anzuschließen an Rogue Leader, auch so von der Grafik her hat man versucht irgendwie das ein bisschen ähnlich zu machen, aber die Steuerung war ein bisschen besser, muss ich zugeben, aber inhaltlich war es halt einfach nicht mein Thema, weil es hat ein Problem für mich mitgebracht und zwar hat es ein ähnliches System auch wie das, was hatten wir vorhin, das Battle for Naboo, genau. Man steuert halt dann seine Tanks auch hin und her und ich finde, das war sehr schwammig, hat nicht gut funktioniert, meines Erachtens nach. Man konnte aber auch hier quasi eine kleine Einheit steuern, man hat also hier die Möglichkeit auch wieder zum Durchbrechen gehabt oder angreifen gehabt, hierüber konnte man auch alles wieder steuern, Hat mir aber keinen Spaß gemacht, muss ich gestehen. Da fand ich dann später The Clone Wars, gab es ja nochmal ein Clone Wars Spiel, das war dann auf dem Animationsstil basierend. Das hat mir dann besser gefallen. Das kam aber dann, glaube ich, auch nur für PC oder auch für die PlayStation-Konsolen raus.
Und das kam so für ziemlich alles raus, das Clone Wars, also, was du meinst. Das gab es auf der PSP.
Das kann, genau, das kann sein. Aber das war dann das für mich bessere Clone Wars.
Hat aber auch nicht
den besten Ruf. War auch schwer. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Also das Spiel fand ich, Star Wars The Clone Wars hier in dem Fall für den GameCube, war jetzt nicht so mein Spiel.
Habt ihr es denn auch auf dem GameCube gespielt? Das Spiel gab es ja, das ist tatsächlich für alle gängigen Konsolen damals, außer für die Dreamcast, die war da, glaube ich, schon auf einem sehr absteigenden Ast, leider. Ja, aber für PS2 und Xbox ist das rausgekommen. Wir hatten es vorher schon mit Videotheken und so. Hat sich das jemand ausgeliehen und auf die Xbox kopiert? Oder wo habt ihr es gespielt?
Ich glaube, an mir ist das total vorbeigegangen. Ich schätze mal, ja, ich bin nur offen und ehrlich. Allgemein so Episode 1 war nicht so wirklich meins. Oder ist. Ja,
Episode 2.
Ja. Episode 2, ja.
Noch schlimmer.
Sind wir mal ehrlich, früher als Kind haben wir auch viel, glaube ich, Cover gekauft.
Ja.
Nach Optik. Hat mich einfach nicht angesprochen. Null.
Ja.
0,0.
Das war doch einfach nur dieses Klartig an Bord drauf.
Das war auch wirklich nichts sagen.
Ja, also, ja, genau.
Auf Geonosis, ja.
Ja, genau. Das stimmt also, das tatsächlich.
Das war relativ nichtssagend, das Cover, tatsächlich.
Für mich war es so ein Flohmarkt-Titel, ganz ehrlich. Also es hat mich nicht so gekriegt am Anfang, weil es halt zu Richtung Episode 2 ging. Ich bin schockiert aus Episode 2 rausgekommen aus dem Kino. Das war überhaupt nicht mein Ding. Also der Film war überhaupt nicht meins. Ich habe es dann tatsächlich, das war, glaube ich, war der erste Star Wars-Titel, den ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Wie auch schon Dennis gesagt hat, es hat mich nicht so bekommen. Also es war keine Vollkatastrophe, also das auf keinen Fall. Also war ein gut spielbarer Titel, aber hat jetzt nicht die Qualitäten von zum Beispiel, was Factor 5 halt zum Beispiel auf dem GameCube gemacht hat. Das hat es meiner Meinung nach auf keinen Fall und hatte dann irgendwie so ein Lower-Budget irgendwie Gefühl gehabt. Ich meine, als Star-Wars-Fan kann man das sich auf dem Flohmarkt oder auf einer Retro-Börse ruhig gönnen. Also ich glaube, gerade auf Konsole wie PS2 oder Xbox ist es auch gut bezahlbar. Ich glaube, gerade die GameCube-Version ist auch die teuerste, also wenn man es teuer nennen sollte. Aber es ist jetzt auch ein vergessenswerter Titel, weil er halt einfach nicht so... Der hatte keinen Impact, auch spielerisch nicht.
Ich würde jetzt nicht sagen Lizenzmüll, aber es ist schon wahrscheinlich das schlechteste GameCube-Spiel, was Zeit.
Ja. Also man merkt halt, dass wir auch schon aufs Ende dieser Konsolengeneration auch wieder zugehen. Also man merkt schon, da werden halt jetzt noch Spiele oder da wurden zu der Zeit noch einfach Spiele rausgedrückt, die halt irgendwie rausgedrückt werden mussten, weil man halt noch irgendwelche Verträge hatte. Und dann macht man halt das, was man kann oder beziehungsweise das, was man irgendwas irgendwie schnell scheinbar funktioniert. Und das ist halt genau so eine Art Shooter, ja, beziehungsweise ist ja schon Railgun ist es ja auch nicht. Aber du hast jetzt gefragt, ob wir das auf dem GameCube gespielt haben. Also ich habe es damals das erste Mal wirklich auf dem GameCube gespielt. Klassenkamerad von mir, der hatte das und da haben wir das gespielt. Das war schon cool. Es war Star Wars natürlich irgendwie bam, bam, bam und auch so ein bisschen auch die Musikuntermalung, alles schön und gut. Ich habe es dann auf der PlayStation später nochmal gespielt gehabt und da hat es mich dann vollkommen verlassen. Also da habe ich dann gesagt, okay, da war ich halt dann einfach Besseres gewohnt und ja, von daher... Kein Titel, also ich sag mal, das ist so einer, dass wenn man Spiele kaufen möchte, um irgendwie komplette Sachen zu haben, komplette Sammlung zu haben, ja klar, dann auf jeden Fall, aber es ist jetzt auch kein Muss-Titel. Also wenn man den nicht gespielt hat, dann spielt doch bitte lieber Rogue Leader, das ist besser.
Ja, also vielleicht ein interessanter Fun-Fact, man hat dann noch versucht, die Soundeffekte von Episode 2 wirklich in das Spiel zu transferieren, das ist vielleicht noch ganz interessant. Ja, die Story von dem Spiel ist auch eher generisch, würde ich sagen. Wie gesagt, das ist ein Sequel von Episode 2, es geht um eine lange verlorene Superwaffe, den Dark Reaper. Ja, da könnte man jetzt weit ausholen, dass dieser Dark Reaper bezieht sich auf Nagas Shadow, das ist ein Sith Lord aus dem großen Hyperraumkrieg, also sehr, sehr tief in der Lore des erweiterten Universums. Es gibt zu diesen Charakteren etliche Querverbindungen, also sei mal die Tales of the Jedi-Reihe genannt, damit meine ich jetzt nicht die Serie, die vor kurzem auf Disney oder letztes Jahr auf Disney Plus lief, sondern die Comic-Reihe. die Darth Bane-Trilogie, Plagueis, Knight Errant, The Lost Tribe und auch The Old Republic, allerdings nicht das Rollenspiel von BioWare, sondern das MMORPG. Aber das wäre eigentlich ein Thema für eine andere Folge. Wollte ich jetzt nur der Vollständigkeit halber nochmal nennen, die ganzen Dinge. Ja, Dennis, du hast gesagt, wir nähern uns schon dem Ende der Konsolen-Ära und wir nähern uns auch dem Ende des Podcasts. Ein Spiel haben wir noch und meiner Meinung nach ein richtiger Kracher nochmal. Damals gewesen, habe ich unglaublich gern gespielt. Auch bockschwer. Kam nicht nur für den GameCube, sondern auch für die PlayStation 2 raus, nämlich Star Wars Bounty Hunter oder wie es in Japan hieß, Star Wars Jango Fett. Wie der Name das schon verrät, geht es eben um Jango Fett und es geht ein bisschen um seine Vorgeschichte, wie er bei den Kaminoanern gelandet ist, was ist da mit Count Dooku passiert. Und das ist eine relativ spannende Story mit verschiedenen EU-Charakteren. Habt ihr das Spiel damals auch so gefeiert wie ich oder war das eher unter ferner Liefen?
Für mich war der einfach der Verkaufsgrund der Name. Der Kaufgrund der Name, Bounty Hunter. Genau das, was ich so von einem, ich sag mal, Spin-off-Star-Wars-Spiel einfach haben wollte. Wie geil ist das denn? Da konnte ich mich auch mit so Jango Fett und kein Boba Fett und sowas, da kam ich mit klar, sagen wir es so. Das Spiel war eigentlich gar nicht so schlecht. Also das ist eigentlich ganz cooler Third-Person-Shooter-Plattformer-Gemisch, auch mit diesen Kopfgeldjäger-Elementen, die man da auch drin hat, das haben sie eigentlich echt cool gemacht und ich fand auch so die Atmosphäre eigentlich echt passend, also das finde ich, haben sie echt gut hinbekommen, dass du halt wirklich so eher eine kriminellere Person in der Hinsicht bist und es war auch zwar optisch jetzt auch für die Zeit jetzt nicht so der Überhammer, also wie gesagt, das konnten andere Entwickler, die mit Star Wars gearbeitet haben, natürlich besser. Aber es war ein schönes weiteres Spiel in einem anderen Genre im Star Wars, was, finde ich, auch gut reingepasst hat, weil gerade so Erzählungen, also ich hätte gerne auch ein Bounty Hunter 2 gespielt, vielleicht auf den nachfolgenden Konsolen oder sowas. Hab's tatsächlich auch so wie du echt positiv in Erinnerung und auch die Geschichte hat mich eigentlich, also mich interessant reingebracht, also war für so jemanden, der jetzt auch nicht so diese ganze Lore drumherum oder das erweiterte Universum jetzt auch nicht so in, ich sag mal, in dem Maße, wie ihr Profis das, sagen wir mal, macht, so alles umfasst hat, war das für mich eigentlich eine schöne Seitengeschichte für, ich sag mal, einen Star-Wars-Fan, der halt nicht so viel Wissen hat.
Also wenn dich das interessiert, das wollte ich sowieso noch sagen gleich, es gibt von Dark Horse eine vierteilige Miniserie, eine Comicreihe, die heißt Open Seasons und die dient quasi so als Tie-In bzw. Vorgeschichte für das Spiel. Cool. Die ist relativ cool, also nicht relativ cool, die ist sehr, sehr gut gezeichnet, finde ich, hat einen coolen 90er, 2000er Comic-Stil und auch sehr empfehlenswert, handelt davon, wie Jango Fett eben Mandalorianer wird, da taucht dann auch sein Adoptivvater auf und so weiter und so fort. Und auch die Antagonisten in dem Spiel, da geht es um die sogenannte Bandogora, wenn ich mich richtig erinnere, mit einer gefallenen Jedi, Komari Rosa heißt die. Die wird auch in vielen Büchern mal erwähnt. Also auch Plagueis, da kommt der Gefühl sowieso jeder mal vor. Aber Maul zum Beispiel, Lockdown heißt das Buch, das ist nicht mehr so leicht zu bekommen, falls euch das interessiert. Und Labyrinth of Evil von James Luceno, Labyrinth des Bösen, da wird sie auch mal genannt. Also man hat auch hier wieder versucht, die Story in den damaligen erweiterten Universum Kanon einzuweben.
Bei mir hält sich das tatsächlich so ein bisschen in Grenzen, rein so von der Erinnerung. Ich kann mich entsinnen, es gespielt zu haben, aber ich glaube, das beschränkt sich auf ein paar wenige Male bei einem Freund. Hat für damalige Verhältnisse einem auch, glaube ich, mal auch so, weil es auch so Branchen und auch Spiele untypisch war, einfach mal so eine andere Kehrseite auch gezeigt, weil du halt einfach so dieser, wie du schon so schön gesagt hast, Ruben, so ein bisschen auf der bösen Seite unterwegs bist, in Anführungszeichen. War auch, glaube ich, so rein von den Spielen her, korrigiert mich da, ihr werdet das definitiv besser wissen wie ich, aber ich glaube, das erste Spiel so in seiner Form auch, was so ein bisschen in diese Richtung geht.
Ja, da würde ich dir auch recht geben. Ja,
ja, also beim
so, ja. Irgendwie so ein bisschen Actionspiel irgendwie, ja. Man kann, das bedient ja, irgendwie ja, mehrere Genres so ein bisschen. Gibt ein paar ganz coole Gameplay-Elemente, finde ich. Also ich kann mich erinnern, dass man da auch, also man sammelt wirklich Kopfgelder, die muss man dann in den Missionen suchen. Da gibt es diesen, wie heißt der, Rangefinder da auf dem Helm und muss dann wirklich die Personen da scannen. Dann kann man quasi Kopfgelder entdecken, kann die dann tatsächlich I can bring you in warm or I can bring you in cold machen. Also die mit einem Seilwerfer fesseln oder wirklich einfach über den Haufen ballern. Da kriegt man dann Kopfgeld und davon kann man dann auch Upgrades wieder kaufen. Also eine ganz coole Spielmechanik.
Und du hattest das Jetpack.
Stimmt.
Das war auch so spielerisch ein cooles Gimmick, dass du halt auch wie ein Film und so mancher Serie jetzt da halt auch ja in der Luft ein bisschen kämpfen kannst. Das war eigentlich cool.
Ja, das Coole bei dem Jetpack ist ja auch gewesen, dass man damit nicht nur irgendwie weiter springen kann oder so, sondern man kann wirklich rumfliegen und dann mit Dual Wield mit seinen zwei Blastern auch im Fliegen schießen oder Raketen abschießen. Also das war schon sehr cool. Coole Ballerei.
Also ich habe das Spiel, das überlege ich, habe das damals schon auf der nächsten Generation oder auf nächsten Konsole gespielt auch. Und also es hat mir auch viel Spaß gemacht, weil es halt wirklich mal was anderes gezeigt hat. Es hat nicht dieses typische, ich spiele jetzt auf der Seite des Guten und keine Ahnung, sondern man ist halt mal jemand ganz anders. Jango Fett war halt zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht wirklich bekannt. Er ist ja gerade erst dann wirklich in den Kanon mehr oder minder so ein bisschen aufgenommen worden. Es war natürlich spannend, überhaupt mal einen Kopfgeldjäger zu spielen, ja, überhaupt Kopfgelder einzusammeln. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, ist so ab dem sechsten Level, ich glaube, das Spiel hat insgesamt, ab dem vierten Level war das Spiel hat, glaube ich, sechs Level insgesamt, da hat sich das ein bisschen in eine reine Ballerorgie verwandelt und das fand ich dann ein bisschen schade, weil da hätte man noch ein bisschen was mehr rausholen können, meines Erachtens nach, aber alles in allem war das halt auch, ich fand die Zwischensequenzen großartig. Die waren toll inszeniert, die waren toll auch dargestellt. Die Charaktere, die vorgestellt werden, wir treffen Sam Wessel, das ist ja auch, die kennen wir auch aus Episode 2, die Gestalt der Changeling, genau, die sehen wir dann auch, also auch wie die so ein bisschen zueinander kommen. Es baut auch, glaube ein, zweimal auch auf der Comic-Vorlage auf, beziehungsweise das Comic basiert auf dem Spiel. Nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß nicht hundertprozentig. Es gab ja dann im Nachgang jahrelang immer die, ich sag mal, die Aussage, es wird irgendwann nochmal eine Art Fortsetzung geben, die es dann aber halt nie gegeben hat, weil es dann immer wieder angefangen worden ist und es hat leider irgendwie kein Studio diese Rechte so mitgenommen, dass es irgendwie gepasst hat. Leider, weil ich hätte da auch gerne einen zweiten Teil noch von gesehen, weil die Geschichte einfach großartig war.
Ich glaube, was du mit den Comics gemeint hast, im Spiel taucht ein anderer Mandalorianer auf, Montross heißt er, glaube ich. Und der hat was Böses gemacht und das könnt ihr dann in den Comics nachlesen, was der angestellt hat. Du hast es gesagt, auf der nächsten Generation, meinst du dann auf der PlayStation 2 oder hast du es wirklich erst mit dem Re-Release 2019 kam das Spiel nochmal bei Limited Run raus, so wie viele andere Star Wars Spiele, auch die unsäglichen NES-Titel?
Nee, es war die PS2 dann damals, ja.
Okay, nicht auf der PS4.
Das war so ein Titel, den habe ich mir auch aus der Videothek ausgeliehen. Mal für ein langes Wochenende. Ah,
okay. Ja, das kann man ja schaffen.
Nicht für eine kurze Brennsession.
Nee, das ging ja damals auch gar nicht. Und auch, das ist übrigens auch nicht in Ordnung, Sachen zu brennen. Das wollen wir nicht. Wir wollen hier keine sowas nicht an den Mann bringen. Natürlich, ob man damals gemacht hat oder nicht, ist eine Sache. Aber das war ja bei der PlayStation fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Ganz schwierig, ja.
Also ich glaube, in Zeiten von Jailbreak und so musst du dir keine Sorgen mehr übers Brennen machen. Gut. Habt ihr noch was auf dem Zettel? Das war jetzt das letzte Spiel, was wir so ein bisschen ausführlicher beschrieben haben oder über das wir jetzt gesprochen haben. Gibt natürlich noch andere Spiele, die auf dem GameCube erschienen sind. Jedi Knight 2 wäre da noch zu nennen, Jedi Outcast. Das habe ich jetzt mit Absicht nicht aufgenommen, weil wir da in Zukunft vielleicht nochmal über die ganze Reihe einen Podcast machen möchten. Es gibt noch ein paar Lego-Spiele, einfach das allererste Lego Star Wars The Video Game und Lego Star Wars 2 The Original Trilogy kam noch für den GameCube raus und das war es dann tatsächlich. Noch abschließende Worte.
Ich finde so gerade, wenn es so franchise-mäßig geht, haben wir mit Star Wars und Videospielen eigentlich eine ganz gute Nummer gezogen. Also eigentlich, ich sag mal so ganz grob, so ab der 16-Bit-Zeit haben wir eigentlich durchweg brauchbare bis extrem gute Star Wars-Spiele bekommen, die auch, was auch teilweise bis heute ja noch anhält, ne? Also auch das ein oder andere moderne Star Wars-Spiel oder auch was kommt, könnte ja noch echt eine feine Sache sein. Mal sehen, keine Ahnung. Aber ich finde, dass es halt so eine Reihe ist, die auch durchweg auf Videospielen natürlich gut funktionieren konnten oder gut funktioniert haben, aber halt auch weitestgehend an brauchbare Entwickler ab zu einer bestimmten Zeit auch weitergegeben wurde, dass da halt auch, dass wir halt auch qualitativ nicht nur im Kino oder im Heimkino die Filme genießen konnten, sondern halt auch videospieltechnisch echt viel bekommen haben in guter Qualität. Und es ist, glaube ich, auch so, wenn es um eigentlich Film-Franchises ist, eigentlich ein Novum, was man so kaum hat in Videospiel- oder überhaupt in unserem liebsten Hobby, nenne ich es jetzt einfach mal, dass halt wirklich eine Filmadaption durch über Jahrzehnte richtig gute Videospiele auch rausgebracht haben. Und das finde ich, wollte ich mal erwähnen, dass halt einfach da auch wirklich so ein eigenes Ding ist. Star Wars Spiele, die sind gut. Nicht so wie, ja, alte Robocop und Terminator-Spiele, wenn ich schon wieder auf die Scheiße komme. Aber ja, die modernen sind besser, um Gottes Willen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine.
Ja, abschließende Worte. Also ich glaube, so gesehen, wir haben eine ganz, ganz tolle Zeit mit Konsolen, Spielen rund um Star Wars gehabt. Gerade so die Anfang 90er, also die Anfang 1990er Jahre, das waren ganz, ganz viele tolle Spiele. Super Nintendo hat einfach eine Ära geschaffen, wo einfach auch, ich sag mal, das Spiel natürlich einfach viel, viel populärer wieder wurde und auch gerade der Jugend damals einfach auch nochmal viele Möglichkeiten gegeben hat, es besser kennenzulernen. Und dann war es halt einfach mit Star Wars natürlich auch einfach eine Marke, die bedient werden musste. Wir haben ja gehört, es waren nicht alle Spiele ultra toll. Es gab auch ein paar Ausnahmen. Also ich denke, wir haben jetzt ja auch jetzt uns speziell auf die Nintendo Releases irgendwie konzentriert. Es gab natürlich auch auf anderen Konsolen oder auf anderen Handhelds gab es natürlich auch viele, viele tolle Varianten, viele, viele tolle Spiele, die man jetzt hätte auch oder wo es dann eigene Folgen für geben wird in dieser Form. Aber für mich ist das einfach, weil ich aus dieser Konsolenzeit Nintendo komme, ist es etwas, wo ich sagen kann, danke, LucasArts damals, LucasGames, Entschuldigung, dass ihr das damals möglich gemacht habt, dass wir Star Wars auf einer ganz anderen Ebene nochmal erleben durften. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war einfach eine tolle Zeit.
Man muss ja auch sagen, vielleicht hat er das nicht bei jedem Spiel gemacht, das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Aber George Lucas hat ja tatsächlich sich auch das ein oder andere wirklich angeschaut und die Entwicklung verfolgt und hatte ja die Schirmherrschaft über alles, was da rauskommt. Und ich denke, er hatte immer schon ein hohes Interesse, dass das, was in seinem Namen erscheint, auch eine gute Qualität und eine hohe Qualität hat. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir eigentlich nur ganz wenige schlechte Star Wars-Spiele bis heute kennen.
Ich glaube, Star Wars ist auch mit eins der Franchises, wo ich für mich sagen würde, es gibt, wie ich schon alles schon gesagt habe, eigentlich nur durchweg positiv gute Spiele. Ich glaube, da haben wir deutlich andere Spieleverfilmungen, die deutlich schlechter sind. Das war, ja. Aber ich kann mich an eine sehr, sehr schöne Kindheit da auch mit Star Wars quasi in Verbindung bringen, an die Filme, an die Spiele. Im Großen und Ganzen wurde ja eigentlich schon alles gesagt. Ja, danke, George, danke.
Das sind doch wunderbare abschließende Worte. Danke, George. Und ja, liebe Zuhörer, gebt uns bitte Feedback. Möchtet ihr gerne mehr über Videospiele aus dem Star Wars Kosmos hören? Ich glaube, das ist eine Sache, die wir gerne wiederholen können. Wir haben da auch schon viele verschiedene Ideen zu dem Thema, aber das kommt dann zu gegebener Zeit. Vielen Dank, Ruben und Flo, und auch an dich, Dennis, dass ihr heute hier dabei wart. Hört gerne mal bei den Kollegen vom Big N Club rein. Wenn euch Nintendo sehr am Herzen liegt, so wie uns allen, dann überlegt doch mal, ob ihr da nicht Mitglied werden wollt im Big N Club. Der kriegt wirklich sehr viel geboten da, wie ich finde. Lasst es euch durch den Kopf gehen. Hört auch bei Stefan und Thilo rein im Shadows of the Empire Cast. Kann man nur empfehlen. Auch der Antenne Alderaan oder Radio Tatooine. Egal, hört euch die beide an, hört euch den Hyperraum-Podcast an. Sollen wir sonst noch jemanden grüßen? Schöne Grüße an Daniel.
Genau. Daniel, schön, dass du es auch, dass du zuhörst.
Genau. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.
Immer.